Heute werden wir mal dafür sorgen, dass euch richtig warm wird ums Herz und mir um die Schultern. Im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. So, heute, Leute, machen wir hier nicht lange rumfackeln, weil es ist schattig, angeblich Unwetterwarnung in Regensburg. Wie immer. Und wir steigen gleich mit unserem Weihnachtsengel ein. Ja, herzlich willkommen, Sabrina Mockenhaupt. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, hallo, ihr Lieben. Nach 2 Jahren endlich nochmal bei euch. So, ich freue mich total.
Ja, schön, dass du da bist, Sabrina. Wir hatten witzigerweise letztes Jahr, glaube ich, darüber gesprochen, ob wir da sozusagen eine Tradition machen, dass du immer in der Weihnachtsfolge dabei bist. Ich weiß gar nicht, warum wir das jetzt nicht gemacht haben, aber wir müssen wahrscheinlich das Intervall auf jeden Fall kürzer machen.
Ja, die armen Leute, die können ja nicht. Also zu viel Mocki ist ja auch nicht gut. Ich sage euch ja, mein Podcast ist ja kläglich gescheitert nach 1 oder 2 Folgen, weil, wie gesagt, ich kann mich selber auch ganz schlecht reden hören nachher noch. Hört ihr euch eigentlich eure Podcasts nochmal an?
Ja klar, alle.
Das ist das Geheimnis. Also Ralf muss sehr viel von uns nochmal anhören, weil der schneidet ja die Folgen zusammen, die Audiospuren von uns beiden. Aber ich höre tatsächlich unseren Podcast eigentlich nie an, muss ich sagen. Insofern kann ich das ganz gut ertragen, weil ich glaube, ich wäre jetzt auch nicht der größte Fan, mich selber dann nochmal danach zu hören. Fun Fact, weil du gesagt hast, dass es den Leuten zu viel werden könnte, wenn du so häufig, einmal im Jahr hier zu Gast wärst. Erst vor, ich glaube, vor 4 Tagen hat uns jemand auf Instagram geschrieben, dass eigentlich seine Favorite-Folge die mit dir war, die ja jetzt wirklich auch schon ein Weilchen zurückliegt. Und dann ist das für denjenigen, glaube ich, eine coole Überraschung, wenn er dann jetzt dann diese Woche sehen wird, dass du bei uns mal wieder am Start bist.
Also, lieben Gruß an diese eine Persönlichkeit. Nein, ich freue mich mega. Wisst ihr, was auch gut ist? Am Freitag habe ich meine kleine Maus zu Hause und wir fahren irgendwann Richtung Heimat, Richtung Siegen. Und ich kann leider nicht bügeln, weil ich höre euch wirklich jeden Freitag. Ihr seid mein Podcast Nummer 2.
Also mein Bügeln. Entschuldigung. Liebe Gemeinde, an dieser Stelle muss uns leider unser Gast verlassen, weil er sein Podcast Nummer 1. Wer ist denn Nummer 1?
Ihr seid jetzt, mein Läufer-Podcast.
Das muss jetzt so ein richtig guter Podcast sein.
Ja, ich glaube, ihr schaltet gleich echt direkt gleich aus, weil am Anfang muss ich freitags morgens erst immer leicht in den Tag starten und ich starte leicht mit Trash, mit Oliver Pocher und Amira Pocher. Den Podcast höre ich mir dann an. Und dann als nächstes seid ihr dran. Immer. Das ist so mein.
Wir sind Ralf Scholz und Philipp Flieger, die Pochers der Laufszene.
Ja, also die muss ich echt gestehen, die höre ich mir erst an und dann seid ihr dran. Aber da ich meistens immer 2-3 Stunden bügel, also ich behalte mir meine ganze Wäsche für freitags auf und dann ist der schönste Morgen der Woche bügeln mit euch. Und dann ist man immer abgedatet, man weiß, was die Läufe alles noch so treiben, was der Philipp treibt oder nicht treibt. Also es ist total spannend immer mit euch, muss ich wirklich sagen.
Ja, und vielen Dank auf jeden Fall, dass wir direkt nach Pochers kommen. Ja? Das hatte ich jetzt so noch nicht gehört, dass unsere Stimmen einschläfernd sind oder sexy, je nach Wahl.
Nein, eure Stimmen sind super.
Das haben wir alles schon gehört, ja.
Ganz viele können mich ja nicht hören, da werden die ja gestresst oder so. Also deswegen, heute müssen sie da nochmal, aber Weihnachten, da kann man ja alles nochmal vertragen. Deswegen nochmal eine richtige geballte Ladung Mocki-Power, ne?
Ja, so schaut's aus, auf jeden Fall. Ja. Warst du denn heute schon beim Sport? Also ich stelle die Frage jetzt, weil off-record haben wir schon darüber gesprochen, dass du natürlich beim Sport warst. Was hast du heute schon gemacht?
Ich war heute 1 Stunde im CrossFit. Ich war jetzt Anfang des Jahres, habe ich damit angefangen. Dann habe ich euch, glaube ich, irgendwann mal erzählt. Haben wir nicht dieses Jahr schon eine Folge aufgenommen?
Nein.
Nee, dann habe ich, weiß ich gar nicht, wem Stadt
Weil die Folge mit dir ist so erfolgreich, das hätte sich in unserer Gesamtauswertung sowieso, also auf jeden Fall direkt bemerkbar gemacht. Das hätten wir gemerkt, wenn wir diese schon mit dir eine Folge gehabt hätten.
Ah ja, jetzt so viel und ich brauche mir nicht um den Mund schwirren. Also, ich habe
nackte Zahlen.
Okay.
Das ist die Wahrheit.
Also ich habe Anfang des Jahres mit CrossFit mal angefangen, weil mir so eine Mutti gesagt hat, Mocki, das ist gut und das ist gerade bei mir 200 Meter um die Ecke und das ist ja mal was anderes. Also du sprichst ja auch andere Muskelgruppen an und daraufhin habe ich auch Anfang des Jahres nochmal Motivation für Laufen bekommen und bin ja recht gut. Also du kannst natürlich auch durch CrossFit, ich mache natürlich da nicht die Riesengewichte. Ich achte schon eher darauf, dass ich die Übungen sauber ausführe und ich will ja auch keine Muskeln in dem Sinne aufbauen. Aber du sprichst Muskelgruppen an, die sonst eigentlich verkümmern als Läufer. Das muss man ja schon sagen. Letztendlich machen wir irgendwann immer das Gleiche, machen ein bisschen Warm-up und dann ein bisschen Stabi und das war dann auch. Aber oft fällt mir dann auch immer auf, wenn ich so mein eigenes Stabi-Programm nur mache, ich mache so die Übungen, die mir am meisten Spaß machen.
Kommt mir sehr bekannt vor.
Denn da muss ich dann halt auch, heute muss ich wieder Dinge machen, die mir überhaupt keinen Spaß gemacht haben, aber weil das dann alle machen, mache ich da dann auch. Und da kannst
du, und die bringt ja dann auch richtig was meistens.
Die bringen dir wirklich was. Ich habe nämlich vor letzter Woche nochmal einen Podcast gehört. Ich war jetzt so die letzten Wochen sehr im Loch. Und dann, da habe ich mal einen Podcast irgendwie Fit und Gesundheit gehört oder wie auch immer. Also es gibt viele Podcasts, die ich höre. Und use it or lose it. Und das stimmt eigentlich. Also benutze es oder verliere die Muskeln. Und gerade jetzt in unserem Alter, und dann habe ich dieses Jahr extrem gemerkt, weil ich habe Anfang des Jahres echt nochmal richtig viel aufgebaut, bin ja auch läuferisch nochmal gut geworden. Bei den deutschen Meisterschaften war ich ja hier in Blietshausen. Bin da nochmal meine 33,37 gelaufen. Das war echt ein geiler Moment. Danach habe ich mir aber, da ist mir voll in den Rücken und in den Popo gefahren, weil ich mit Spikes gelaufen bin. Mm. Also da würde ich mir nie mehr wieder in meinem Alter antun, 25 Runden mit Spikes zu eiern. Und ich bin nachher so langsam geworden. Ich habe mich echt geschämt, dass ich da noch mit Spikes unterwegs war und dann so die alten Weggefährten da nochmal am Rand zu sehen. Und ich glaube, die hatten irgendwie ein bisschen Mitleid mit mir. Oder ich weiß nicht, was die gedacht haben. Gott, die Mocki, jetzt rennt sie hier auch noch mal 10.000 Meter auf der Bahn mit Spikes und wird, ja, Neunter bin ich geworden. Und glaubt mir, ich habe mich gefreut.
Ja, klar.
Trotzdem,
glaube ich sofort. Großartig. Ne? War das nicht Altersklassenbestleistung?
Ja, sicher. Genau, hier von der alten, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß.
Sandra Morchner.
Nein, eine andere, noch eine viel ältere. Doch, wir haben uns da mal drüber unterhalten, Ralf. Wie hieß die denn nochmal? Nicht Wassilok. Ich muss jetzt warten.
Nee. Wassilok kann auch sein, ja.
Nein, Wassilok auch nicht. Ich sag's euch.
Mocki, schau's kurz nach. Ich möchte noch eben zwei Dinge aufnehmen, die du gesagt hast, weil die anknüpfen an unsere letzte oder die letzten beiden Folgen.
Ja.
Nämlich zum einen Krafttraining, CrossFit. Ja,
ja,
weil wir ja über das Training von Nick Bidot anhand eines einer Trainingswoche von Andy Burnham gesprochen haben.
Eine Unterbrechung, Christa Wallensieg, ja.
So, okay, also, alles klar.
Aus dem Jahr 1989, die hatte 33,58 und ich dann 33,37. Yes. Ja. So, und jetzt steigen wir wieder ein. Entschuldigung, Ralf.
Ja, also der hat ja, das hatten wir letzte Woche ja geschildert, eine relativ hohe Taktung an kraftorientierten Trainingseinheiten. Ja. Da gab es ein paar Anmerkungen von sehr aufmerksamen Hörerinnen und Hörern, die auf einen möglichen Übersetzungsfehler abgezielt haben. Cross-Training wird nämlich im Amerikanischen das bezeichnet, was wir als Alternativtraining infolge von Verletzungen bezeichnen. Das ist korrekt. Da sind auch bestimmte Teile davon gewesen. Das habe ich aber, ich habe es wahrscheinlich nicht deutlich genug gesagt. Jedenfalls, wir hatten ja 6 Einheiten in einem Trainingslager, hat er 6 Einheiten kraftorientierte Dinge gemacht. Da waren auch Teile dabei, die regenerative Anteile, also alternative Bewegungs- und Trainingsformen beinhaltet haben, weil Andy Burnham jemand war, wie sehr viele Läuferinnen und Läufer, der Probleme, permanente Probleme mit Wade und Achillessehne, aber auch mit Oberschenkel-Hinterseite hatte. Ja, klar, eigentlich ja, muss ich euch nicht sagen, euch beiden nicht sagen und vielen von euch zu Hause auch wahrscheinlich nicht sagen, Klassiker, ne? Absolute Klassiker. Ja,
auf jeden Fall.
Das heißt, der hat in dieser Trainingswoche, in der er lauftechnisch durchaus schon sehr qualitativ unterwegs war, zusätzlich Alternativtraining gemacht, ja, das ist richtig, aber davon waren mindestens 4 Einheiten wirklich echtes Krafttraining. Ja, das ist jetzt nicht alles Maximalkrafttraining gewesen, ja, aber das hat sich schon unterschieden von den Lieblings-Stubby-Übungen, ja, den 2,5, die man dann so macht.
Ja,
das heißt,
Das eine ist, das zu spezifizieren, also was heißt jetzt Krafttraining, ist sicher richtig, aber, und das ist eine spannende Geschichte und da bin ich sofort der Erste, der aufzeigt, ja, wenn man verletzt ist, was macht man? Okay, man macht Alternativtraining, man macht natürlich dann fein die Dehnübungen, man macht die Kräftigungsübungen und so weiter. Sobald man wieder einigermaßen schmerzfrei trainieren kann, was macht man?
Hört man dann damit sofort natürlich wieder auf, das ist ja klar.
So viele Kilometer.
Sofort damit auf. Mhm. Ja, das ist ja, ja klar. Ja. Und das ist ja ein Klassiker, don't do this at home. Ja, ja. Das ist ein absoluter Klassiker, don't do this at home. Ja, also, wenn man schon anfängt und spezifisch sich an den Schwächen abarbeitet, ne? Use it,
neue Routine
or lose it, ja, dann macht eine Routine draus.
Ja.
Ja, dann, weil dann gewinnt es eine Basis und eine Sinnhaftigkeit für eure Gesunderhaltung, damit nämlich die 100 Kilometer die Woche dann eben auch funktionieren, wenn ihr in Richtung einer spezifischen Vorbereitung zum Beispiel zu einem Halbmarathon oder Marathon oder Halbdistanz oder Langdistanz Triathlon geht. Ja, aber ne, was machen wir dann alle gerne? Genau. Die 2,5 Stabi-Übungen und denken, ja, geil, ja, bin vorne. Ja.
Nee, und mir ist aufgefallen, also ich habe da dann irgendwann abgebrochen im Sommer, weil ich halt auch unterwegs war, zu Dreharbeiten, können wir nachher noch drüber sprechen. Und ich habe meine ganzen Hamstrings hinten, die ja bei Läufern, ich würde mal sagen, 80% der Läufer haben Probleme hinten mit den Hamstrings und sagen immer, ah, die sind verkürzt, ich muss die aufdehnen. Nein, die sind gerade vor dem Laufen, weil man sie dann auseinanderzieht, die sind überlastet, die sind müde, das ist Stressreaktion, Stress, ich will eigentlich meine Ruhe haben. Wenn du die dann noch dehnst, haben die noch mehr Stress und du bewirkst eigentlich das Gegenteil. Trainier die ordentlich mit ordentlichen Deadlifts, also irgendwo dann auch mit Kraft, wo du die mit Kraft und Dehnung schön wieder in die Länge, aber mit Kraft aufbaust. Also Deadlifts sind eigentlich, und Caroline Krofthal, die ja jetzt erfolgreich bei der Cross-EM war und auch im Endspurt ja der Coco noch geschlagen hat, ich kenne die ja schon Ewigkeiten, ich bin ja gegen die auch schon gelaufen, und wenn man der auf Instagram folgt, die macht sehr, sehr, sehr viel Krafttraining, Deadlifts, auch hier natürlich ganz normale Kniebeugen mit Gewichten. Also irgendwann reicht dir auch nicht mehr das normale Körpergewicht, wenn du was aufbauen willst. Und die arbeiten alle, die Top-Profiläuferin, das haben wir früher nie so gemacht, die arbeiten alle wirklich mit Gewichten. Und auch
und dann lass mich noch eins ergänzen, weil wir auch über diese Regenerationsmaßnahmen das letzte Mal gesprochen haben. Ja, also das beliebte Eisbad, ja, da hat mir heute Morgen der Ruben, ja, auch einer unserer im Hintergrund arbeitenden, nicht nur Informanten, sondern Sympathisanten und Unterstützer, ja, schönen Gruß, noch eine Studie geschickt, und zwar zur Effektivität von kaltem Wasser, ja, nach intensiven Einheiten. Kaltes Wasser nach intensiven Einheiten verhindert sogar Muskelwachstum, vor allen Dingen nach Krafttrainingseinheiten, ja, und hat einen extremen Nachteil im Vergleich zu einer entsprechenden Kontrollgruppe, die sich aufs Rad gesetzt hat, also auf einen Heimtrainer oder, keine Ahnung, im Fitnessstudio, und nach der jeweiligen Belastung einfach 10 Minuten locker pedaliert hat.
Ja. Ja,
einen krassen Nachteil. Also Leute, die Eistonne ist nicht so geil, wie sie scheint. Ja, guckt euch das genau an, wenn ihr das macht. Es ist irgendwie schön. Ja, der Philipp geht morgens sehr, sehr gerne mal erst in den kalten See, ne, eine Runde schwimmen. Ja.
In die Donau kurz. Ja.
Also einmal quer zum
Beispiel. Zum Beispiel, ne? Dann merkt man
sicherlich
auch wieder,
nicht.
Dann merkt man auch wieder, dass man lebendig ist und solche Geschichten. Ja. Aber für die Regeneration oder ne, eine Unterstützung von Muskelwachstum etc. nicht geeignet.
Glaube ich. Nee. Also für mich wäre das auch zusätzlicher Stress. Ich gucke mir immer die Hana-Twins an, die gehen ja da immer in ihren Bach. Ich glaube, das ist eine Überwindungssache. Das ist eine Form von Stärke, wenn du dann irgendwo mal als Element, ich will mal irgendwas schaffen und was durchhalten, für Durchhaltevermögen. Aber ich habe es auch noch nie in irgendwelche Regenerationsprozesse eingebaut und hat sich für mich auch noch nie richtig gut angefühlt. Deswegen habe ich es auch nie verwendet.
Was die Hana-Sis machen, schönen Gruß an Anna und Lisa, ist natürlich in erster Linie auch eine Stärkung des Immunsystems.
Ja.
Ne, weil die nutzen das ja nicht.
Die entkoppeln das ja vom Trainingsaspekt, sage ich jetzt mal. Wenn ich das richtig verfolge, ist es halt eher meistens quasi direkt morgens so zum Aufwachen.
So,
und dann,
so wie du, die Donau und du Donau.
Bei mir erster Weg, 300 Meter Donau und dann einmal rüber zurück, dann starte ich aktiv in den Tag, so wie man jetzt hier dort natürlich nicht sieht, aber Sabrina und Ralf, die schon kaum Augenringe, total fresh wieder. Hier.
Nee, ich sehe heute nicht gut aus hier.
Wenn ich euch gleich meinen Vormittag schildere oder meinen Morgen schildere, dann glaubt ihr das sowieso nicht. Ja, aber
da bin ich echt gespannt drauf. Ja. Aber ich muss noch
du kurz... Du wolltest noch einen Fun-Fact einstreuen.
Von Caroline Grofdahl, da ist mir noch was eingefallen. Total interessant, was Sabrina gesagt hat mit der Häufigkeit von Krafttraining. Ich sehe da eine gewisse Parallelität zu Andy Vernons Training, was wir letzte Woche skizziert haben, weil ich überlege gerade, ich glaube, es war Sommer 2021 oder 2020, nee, 21 muss gewesen sein. Es gab, glaube ich, schon wieder auch die großen Meetings. Als ich im Juni in Sestriere war, waren ja auch ein paar Norweger mit dabei. Andre Moen und Kumpels von ihm und so weiter. Die trainieren, wenn sie in Norwegen sind, natürlich sehr viel eben, und es sitzt sich viel auch auf Oslo, jetzt mal losgelöst von den Ingebrigtsens, die viel auch dort sind, aber Oslo ist natürlich sowieso deren Trainingszentrum, auch mit den Sportstätten. Und dementsprechend hat Christian Ulrichsen gesagt, dass Caroline Grofdahl vergleichsweise wenig Umfang trainiert, weil sie es auch nicht mehr kann. Ich glaube auch aufgrund von Verletzungen, von Achillessehnenbeschwerden hauptsächlich. Und dass sie wohl nur roundabout um die, weiß natürlich jetzt nicht, ob das verifiziert ist, aber um die 100 Kilometer rennt, was natürlich für so einen Profisportbereich wirklich nicht sehr viel ist.
Aber
viel alternatives Training macht. Ja. Also eben dann auf dem Rad, im Winter natürlich sind die ganzen Norweger auch sehr fit auf Langlaufskiern etc. Und eben ein hohes Maß an spezifischem Krafttraining und oder vielseitigem Krafttraining. Also klar, Gewichte, aber auch so, wie gesagt, ein bisschen weit weg von, wir machen Planks so. offensichtlich ja mit sehr guten Ergebnissen, wie man jetzt bei der Cross-EM sieht, aber auch, ich glaube, 2021 im Sommer ist die ein paar richtig krasse Sachen gelaufen. Ich überlege gerade, ist sie nicht in 5 Kilometer Straßenrennen auch nah am Weltrekord gelaufen, was dann aber nicht ratifiziert wurde, weil es dann doch mit der Vermessung ein Problem gab, wegen ein paar Metern hin und her. Aber auf jeden Fall will ich dann nur sagen, das funktioniert ja offensichtlich sehr erfolgreich. Und sonst würden das jetzt nicht sehr unterschiedliche Trainingsgruppen hier Australien und aber auch Skandinavien so durchführen.
Also absolut. Ich habe Anfang des Jahres auch, und ich meine, ich bin ja immerhin auf meine alten Tage da nochmal wieder eine 33,37 gelaufen. Ich habe hier gerade mein Trainingstagebuch, was ich immer noch führe. Ich bin zwischen, sagen wir mal, im Schnitt 70 Kilometer in der Woche gelaufen, mehr nicht. Und habe halt dieses zweimal in der Woche Crossfit gemacht. Und wie gesagt, Mitte des Jahres hatte ich dann überhaupt gar keine Zeit mehr und andere, ja, keine Sorgen, aber andere, ja, wichtigere Dinge zu tun. Deswegen ist er dann so in den Hintergrund gerückt. Aber mit 70 Kilometer kannst du unter 34 laufen. Aber du musst halt, und heute habe ich auch so Aufsteiger gemacht. Und gerade bei Aufsteiger siehst du, wie dein Becken immer abkippt. Mein Becken schifft so weit von ab. Und dann habe ich ja schon ein Leben lang gehabt. Und wenn das halt abschifft, und diese Probleme nimmst du mit in die Laufstrecke und läufst da 20 Kilometer. Ja, was soll da passieren? Da kann dein Körper ja irgendwann nicht mehr kompensieren. Und je älter du wirst, desto extremer wird das. Also im Alter ist es noch 10-mal wichtiger, Krafttraining einzubauen, dass du einen kraftvollen Körper hast, der nicht, du musst ja dann mit diesen Komponenten, dein Körper muss das ja aushalten können. Und da kannst du ja nochmal stärker in den Schritt reinnehmen, was jüngere Läufer einfach mit ihrem, weil so früher bin ich ja auch nur mit Willen und hartem Training gelaufen. Da habe ich noch nicht über meinen Beckenshift nachgedacht oder so, ne?
Ja. Absolut. Ralf, wollen wir auf deinen, ich hätte noch eine Anschlussfrage auf jeden Fall dazu, aber wir können auch kurz auf deinen Vormittag eingehen, den du ja gerade schon angeteasert hast, nicht, dass wir das verlieren sozusagen.
Was hast du denn heute Morgen schon gemacht? Fangen wir mal so an, weil du bist hier der Profi, nicht?
Ich hatte einen sehr entspannten Morgen mit meiner Tochter, tatsächlich. Das war mein Morgen heute.
Ihr habt doch hoffentlich schon mal den Laufkinderwagen, oder?
Nee, das, also die Frage
zu früh, sehr häufig,
ist ja auch total nachvollziehbar. Also der Anspruch ist, glaube ich, tatsächlich schon, dass wir ohne Laufkinderwagen auskommen. Nicht, weil wir das jetzt grundsätzlich ablehnen, logischerweise, sondern ich glaube, weil es dann auch mal schön ist, wenn der oder, also meine Frau oder ich, dann auch mal seine Stunde bei mir vielleicht ein bisschen länger für eine Trainingseinheit für sich hat, sozusagen. Also wo man dann auch sagt, okay, du bist jetzt draußen oder ich gehe dann parallel, während Barbara vielleicht gerade draußen läuft, eine Runde so mit dem Kinderwagen oder mit ihr in der Trage, aber wo man dann auch mal eine Stunde für sich sein kann, ist, glaube ich, auch eine ganz nette Quality Time. Das geht bei uns ja deshalb wahrscheinlich relativ gut, weil ich ja, sagen wir mal, beruflich relativ flexibel bin. Es ist bestimmt schwieriger zu organisieren, wenn der eine Partner natürlich in einem Bürojob ist, wo man halt einfach tagsüber 8-9 Stunden nicht da ist. Aber ich sag mal, ich kann mir das ja weitestgehend immer einteilen. Deswegen, wir haben noch keinen Laufkinderwagen, aber okay, ich bin open for partnerships, Thule. Wenn ihr machen wollt, schreibt gerne eine E-Mail an felixmanagement@philipp-flieger.de. Nein, Spaß beiseite. Also wir haben uns zumindest bislang noch ein bisschen gegen das Konzept entschieden, weil wir gesagt haben, okay, dann hat jeder auch mal am Tag seine Stunde oder was auch immer für sein Training für sich einfach. Aber genau, heute Morgen noch nicht trainiert. Wenn es weiter so regnet und sehr glatt draußen, wird es wohl eine Woodway-Nummer werden, also hier Woodway-Laufband nebenan. Und genau, dann stattdessen hat dann Barbara heute Morgen mal eine halbe Stunde schon was üben können.
Aber war es jetzt wirklich so glatt bei euch? Aber bei uns, also es ist irgendwie 12 Grad.
Wir haben halt so ihr kennt das noch, wenn du so es gibt so dieser Schnee, wir hatten vor 4-5 Tagen relativ viel Schneefall, am Wochenende auch noch. Der ist dann immer so ein bisschen angetaut, drüber gefroren. Dann hast du das natürlich irgendwann auch nicht mehr weiter wegräumen können. Also außer man nimmt Salz, das sage ich jetzt mal hier noch so, ist in Regensburger Stadtgebiet eigentlich verboten. Aber deswegen ist es halt was liegen geblieben. Ja? Und da kannst du drüber streuen, dann hält das vielleicht wieder für den Tag über. Aber jetzt hat es halt wirklich seit heute Nacht um Mitternacht habe ich zumindest draußen gehört, angefangen zu regnen. Und wir haben, lass mich kurz hier am Handy, am Laptop schauen, ja, wir haben jetzt so roundabout 0 Grad. Das ist natürlich dann so die Phase, dass wenn das so ein leichter Regen immer drauf regnet, gerade Bürgersteige etc., die halt nicht komplett frei sind, dann ist es schon recht glatt draußen.
Ja, pass auf, dann schließe ich auch an. Also ich hatte auch einen sehr schönen, nicht Vormittag, sehr schönen Morgen mit meiner Tochter. Ja, okay. Weil Wecker 5.17 Uhr.
Ja. Was ist bei euch heute los?
Schwimmtraining, oder?
Absolut, Frühtraining.
Ja.
Aber krass. noch besser war das Weihnachtsschwimmen. Ne? Das Weihnachtsspenden.
Stimmt. Ja. Oh. Du hast das noch erzählt am Montag in München. Ja, stimmt, genau. Das war heute.
Ja, du hast einen Filmriss gehabt, du weißt das nicht mehr, aber von dem ganzen, wie heißt der, Sitaki? Nee, Sitaki heißt er nicht.
Weil Michael Ballack uns auch noch einen Weißwein ausgegeben hat. Nee.
Genau.
Dazu hey, wir gleich, feiern am Montag.
Ja, da kommen wir gleich noch zu. Ne? Ja. Also jedenfalls sind wir heute Morgen dann ins Schwimmzentrum gefahren, einmal auf die andere Seite der Stadt leider. Ja, und ich habe schon gedacht, ey, boah, wenn die jetzt wirklich ein bisschen stärker mit Schwimmen einsteigt und ins Frühtraining muss, irgendwer muss die ja dahin fahren. Ja. Und meine Frau fällt aus. Schade, weil die muss in die andere Richtung zur Schule. Ja. Oh, ey, 5.17 Uhr ist echt früh.
Ja, aber dann stehst du mit dir auf, schickst sie in Training und du kannst dann da eine Laufrunde machen, oder? Kann man doch kombinieren.
Das kann man auch kombinieren, hast du recht. Ja. Ja, das ist ja an der Sporthochschule direkt da. Ne? Also da kannst du natürlich alles machen, was du willst. Da kann man im Prinzip auch Radfahren gehen, von da aus kannst du direkt rausfahren oder laufen gehen. Aber ich war jetzt tatsächlich heute Morgen auch schwimmen, ne? Und da waren wir dann halt um 6 Uhr im Wasser.
Ja, deshalb hat Ralf hier noch ein Handtuch übrigens. Das seht ihr natürlich
nee, jetzt zu Hause nicht. Das sieht zwar aus wie ein Handtuch, das erkläre ich aber gleich auch noch. Also jedenfalls waren da, weiß nicht, so ungefähr 300-400 Leute, ja, ganz unterschiedliche Stationen. Bisschen Schwimmen, bisschen Yoga, Sauna gab es halt auch und ein bisschen Springen vom Einer und vom Dreier. Und später am Vormittag auch noch vom Zehner. Das Ganze geht bis Sonnenaufgang. Sonnenaufgang war heute leider um 8.30 Uhr oder 8.32 Uhr. Ja, und angefangen hat es um 4.15 Uhr. Den Part habe ich schon ausgelassen.
Ja. Ja.
Weil als wir kamen, da hatten dann so Teammitglieder von meiner Kleinen, die ein bisschen älter sind halt schon, also im Erwachsenenbereich schwimmen, die hatten da schon 3 Kilometer hinter sich. Ja, also ne, so geht das dann. Also wenn man dann mal drin ist, dann geht's. Ja, ist halt ja, die Dinger sind ja inzwischen auch nicht mehr so stark geheizt wegen Energie und bla.
Ja. Ja,
aber das war halt. Nur die Beckenbeleuchtung war an und ansonsten war das halt so ein bisschen coole Musik, aber alles ruhig. Ne? Ganz ruhige, nette Atmosphäre, das hatte was. Dann gab es ein Frühstück anschließend, ne? Also ein bisschen Brötchen, Brot, bla, ne? Nutella und Honig und Marmelade, ne? Was man so braucht. Ein Käffchen gab es, ja, alles fein. So, und dann halt, ne? So wie man das dann macht mit so kleinen Schwimmermäusen, ja, ab ins Auto, ja, Müsli schon fertig im Auto. Ja, schnell noch die Lateinvokabeln gelernt, weil 8.30 Uhr Schule, Lateinarbeit.
Oh, Ja. Das ist aber auch ein harter Morgen, ey.
Ja.
Verstehst du? Und da geht die fröhlich pfeifend über die Straße und ich denke, auch nicht ganz dicht, die Braut.
Ja, ja, so schön. Jung bist du immer nochmal.
Ja, und, die, ja, weil, und weißt du, wenn ich mich heute Nachmittag hinlege, ja, weil ich dann schon einen wahnsinnig langen Tag hatte, dann geht die zum zweiten Training.
Mhm. Ja, aber das konnten wir in dem Alter auch alles mal. Da hatte man halt Energie.
Ich nicht. Bist du irre?
Ne?
Also bin ich noch später, also bin ich noch später aufgestanden als heute. Und heute
also wenn ich mir heute vorstelle, was ich früher trainiert habe, das kann ich mir jetzt nicht mehr vorstellen. Im
bist
Leben
du, bist
nicht.
Du morgens früh aufgestanden zum Laufen?
Nee, ich war auch, ich bin wieder Philipp. Also ich bin auch ein Morgenmuffel. Ich habe auch nie Bock auf einen Auftakt gehabt oder so Späße. Also ich bin schon einer, erstmal Käffchen, Frühstück und dann rollen wir mal so langsam in den Tag. Ja, also war ich noch nie. Das ist schon, habe ich wirklich riesigen Respekt vor.
Ich
das
fand bin, ich schon wundere.
Ja.
Ich bewundere Leute und beneide Leute, die dieses Gen irgendwie haben, die so beim ersten Sonnenstrahl oder teilweise jetzt noch dunkel jetzt im Winter und die springen um 5:30 Uhr aus dem Bett. Tatsächlich, Barbara ist eher so jemand und sind dann so ready für den Tag. Und ich denke mir halt, es kann ich auch mal machen. Aber der Tag wird halt einfach, das wird ein zäher Tag werden auf jeden Fall.
Ja, Philipp, als du das letzte Woche erzählt hast mit Kenia, ich war ja auch ein Jahr dann da mit und mit den Hanas haben wir dann auch mal mit dem Canova da trainiert. Ich fand das ganz schrecklich, da morgens im Bus zu sitzen, da dachte ich, Leute, was soll das alles hier? Und dann irgendwie da zwischen Tür und Angeln was frühstücken und nicht dazu zu zelebrieren und ja, man war dann nachher halt froh, aber das eine Mal hatte ich dann auch Seitenstechen, mit so was kann der Canova ja gar nicht anfangen. Also, das ist ja auch ein Trainer, der mit, da lachst du, Philipp, ne?
Das stimmt, das stimmt.
Dem kannst du auch nicht irgendwelche Probleme erzählen. Es muss einfach, entweder du funktionierst oder du kannst gehen. Also, du musst, der hat ja genug Leute da, die da seine Sachen da machen. Also, du musst da richtig abliefern und mit, ach ja, und dann weiß ich noch, da hatte einmal sogar, glaube ich, da Schipinski, der hat da in der Ecke gebrochen. Das war auch, ja Gott, dann bricht der Kerl halt da, dann soll er sich ein Auto setzen und weiter. Da geht es so richtig knallhart. Also, war ganz schlimm, ehrlich.
So war noch der auf jeden Fall, ja.
Und dann waren alle da noch so, ich weiß ja nicht, trainierst du noch mit dem oder gibt das?
Ich habe jetzt auch seit im Sommer war ja dann relativ früh absehbar, dass für mich im Herbst war von ihr unrealistisch ist, weil ich ja noch, wann war das? Mitte, Ende Juli hatte ich halt Corona dann das erste Mal und es hat bei mir 6-7 Wochen gezogen, wo ich irgendwie 154 Puls hatte, wenn ich G30 rumgejoggt bin. Ja. Also das ist für mich einfach. Für die Leute, für die das normal ist, das kann normal sein. Für mich ist es auf jeden Fall crazy. Ja, normalerweise habe ich ja irgendwie 132, 33 oder sowas. Und dann war ja klar, Berlin wird es nicht werden. Und damals wussten wir aber auch, dass jetzt vom erwarteten Geburtstermin ist ein Marathon die Valencia, der sich ja sonst aber sehr gut anbietet, jetzt auch nicht realistisch ist, weil ich gesagt habe, dass da will ich auf jeden Fall zu Hause sein. Und genau, von dem her habe ich mit ihm jetzt die letzten 6 Monate auch relativ wenig Kontakt gehabt. Wenn dann eher über Umwege, über Julian oder Julians Management, dann wie es da gerade so läuft. Oder Amanal, der ja jetzt auch wieder in Kenia war und ich weiß gar nicht, wie Amanals Trainingssituation jetzt oder Trainersituation ist. Also ich weiß nicht, wie jetzt zukünftig ja Teamkollegen sind, aber ich weiß ja auch, dass er jetzt, wenn er immer in Kenia war, jetzt, hat vielleicht auch Pläne gehabt von Tono. Ich weiß nicht, wie da die Abstimmung so war. Wer hat ja eigentlich meistens alles mittrainiert, was Julians Gruppe gemacht hat, was ja Pläne von Renato sind.
Genau, also, Sabrina, siehst du, wir müssen jetzt mal Philipps Training übernehmen, ne?
Ja, genau. Also wir machen CrossFit und 70 Kilometer und dann schauen wir mal.
Da läuft ja, nein, du kannst
aber nicht. Dann mache ich Hyrox.
Da kommen aber nochmal 300 Kilometer auf dem Fahrrad dazu. Ja, und Krafttraining, mein Freund, da wirst du nicht langsamer.
Ja. Nee, das hat mir sogar meine Freundin erzählt, die hört ja auch 1000 Podcasts, ich weiß nicht, wo sie das gehört habe, aber eine, die hat sich auch wirklich über das Fahrradfahren, kannst du dich ja wirklich fit halten. Ich meine, das zeigen ja auch die ganzen Triathleten, was die auch richtig für mittlerweile für schnelle Laufleistung haben. Also das ist schon, da kannst du auch viel Ausdauer und Umfang machen. Und gerade, ich hatte euren Podcast mit der Kleinen hier, Hindernisläuferin, gehört, mit der Yolanda. Das war auch total interessant, was die Mutter sagte. Und das ist auch ein ganz wichtiger Bereich, in dem man öfters trainieren sollte, in diesem, wo man Hunger kriegt, in dem Bereich. Und das schaffst du halt wirklich beim Schwimmen und beim Radfahren, wenn du so lange, und den trainiert man ja meistens wirklich nicht beim Laufen. Das fand ich auch hochinteressant und sollten auch mal die ein oder anderen machen, weil man oft immer, oder man läuft dann halt mal ganz, ganz langsam. Und das machen die Kenianer ja auch. Absolut, wo wir Deutschen da immer die Berge hoch und runter rennen und wer weiß, wir noch schneller und
Uhren schauen.
Naja, also langsam ist auch mal gar nicht schlecht. Wirklich diesen unteren Bereich, diesen Fettstoffwechsel. Also ich glaube auch da hat sich hätte ich in meinen zu meinen Bestzeiten auch noch Potenzial gehabt, weil mein Fettstoffwechsel absolut für Marathon nicht geeignet war, weil ich ja immer bei Kilometer 35 kam ja auch bei mir das Loch. Ja. Und dann ging es nur noch um nackt überleben. Ne?
Ja. Ja, aber nimm uns da noch mal eben mit. Lange Läufe. Wann hast du überhaupt angefangen mit langen Läufen? Oder sagen wir mal, definiere erstmal lange Läufe. Ja, weil 20 Kilometer ist ja für euch, das haben wir ja oft schon gesagt, kein langer Lauf. Ja, selbst 30 Kilometer, 1,5 bis 1,45 ist ja kein langer Lauf in dem Sinne. Ja, das ist zwar lang von der Distanz her, aber ja, ja, kein langer Lauf. Ja, weil die Belastungslänge ist ja dann auch ein Faktor. Hast du in den 10.000 Meter Zeiten auch schon solche Läufe gemacht und hast du die dann qualitativ verändert oder einfach von der Frequenz her verändert zum Marathon?
Ja, ich habe ja 2007 meinen ersten Marathon in Köln gelaufen. Und da war so meine Bestzeit, also meine Bestzeit war ja erst in über 10.000 Meter 2008. Und dann habe ich dann eigentlich von, habe ich eigentlich zu acht über 10.000 Meter von diesem Marathontraining mit den langen Läufen, die haben mir dann auch im 10.000 Meter Training beibehalten, dass ich dann sonntags wenigstens auch schon so 30 Kilometer gelaufen bin. Also die habe ich dann schon beibehalten. Das ist dann ab 2007 eigentlich immer, egal ob 10.000 oder Marathon, das habe ich dann immer beibehalten. Und da habe ich dann echt profitiert auch über die 10.000 Meter.
Und ja, das hast du dann als ständigen Sonntagsinhalt gemacht?
Ja, genau.
Ja.
Genau.
Also und, das war eigentlich schon immer. Hast du denn geschafft, 30. da auch langsam zu laufen oder ist das ein Steady Pace oder?
Nee, es war schon immer 4 Minuten Richtung 4 Minuten.
Das ist ja viel zu schnell.
Ja, ich sag ja, ich habe viele Fehler da auch gemacht. Deswegen habe ich ja immer hinten raus, bin ich ja gestorben im Marathon. Also das habe ich nie geschafft. Ich habe das nur einmal, wo ich sagen kann, dass ein Marathon bei mir wirklich hinten raus besser war. Und das war der in New York, wo ich ja hinten raus die zweite Hälfte viel schneller gelaufen bin als die erste. Also eine erste 1:16 und dann 1:13:09 draufgelaufen bin. Und da hatte ich hinten raus nicht dieses Loch oder irgendwo, da kam das alles.
Noch aber hast du da was anders gemacht zu dem Marathon in New York?
Ja, da habe ich ja mal mit dem Bittermann trainiert, den der Olli mir da herbeigeschafft hat. Anders haben wir eigentlich
also Olli,
gemacht.
Olli ist Oliver Minzlaff, ne?
Genau, Oliver ja. Minzlaff, der mir immer freundschaftlich zugetan war und sich immer bemüht hat. Heute wird er sich nur noch kümmern, aber heute brauche ich den erstmal so nett. Ja, und da haben wir, dann haben wir halt schon die 35 Kilometer Läufe so gemacht, dass innen drin dann auch mal 5 Kilometer schnell, 2 Kilometer schnell. Also da bin ich auch nie viel langsam gelaufen. Da waren aber die 30er eigentlich immer eine Einheit.
Die also, waren mit, jetzt, also praktisch langer Lauf mit Aufgaben, ne?
Genau, mit Aufgaben.
Genau.
Das war da. Und dann
das machst du auch gerne, Philipp, ne?
Genau, genau. Also dann irgendwie, genau. Manchmal ist es mit Kilometern in Marathon-Pace definiert, manchmal mache ich es aber auch frei als Fahrspielvarianten, dass du sagst, okay, jetzt hast du halt irgendeine Pyramide noch drin oder sowas. Ja. Dann hast du aber davor noch einen Einlaufteil, einen Auslaufteil und dann kommt man schon relativ schnell Richtung 25, 30 Kilometer. Da musst du jetzt noch gar nicht ein super langes Programm haben. Sagen wir mal, eine Stunde Programm, wenn ich ein Fahrspiel jetzt mal mache, da laufe ich meistens schneller als ein 3,20er Schnitt, also in Summe mit Pausen auch, Fahrpausen oder was auch immer, und dann hast du, also in einer Stunde dann dementsprechend bei 3,20 sind ja schon mal 18 Kilometer, läufst du 5 ein, läufst du 5 aus, hast du 28 und ja, eine Stunde ist jetzt noch nicht ein langes Programm eigentlich in dem Sinne.
Und mit Bittermann musste ich, was ich dann vorher noch nie gemacht habe, zum Beispiel 10 mal 100 Meter. Da habe ich mich wirklich an die Startlinie gestellt, so 100 Meter jetzt schnell. Das waren, wie gesagt, das waren eingeschlafene Muskeln, die der wieder rausgekitzelt hat. Also ich mit dem bin ich auch gar nicht mehr zur Leistungsdiagnostik. Unsere Leistungsdiagnostik waren immer 10 mal 200. Oder auch mal ganz interessant, 4 mal 2000 Meter, wo in den 2000 Meter immer 200 schnell, 200 langsam, 200 schnell, 200 langsam und dann 2 Kilometer lang. Und die mussten dann nachher, also das war immer ein richtiger harter Wechsel. Ich kann jetzt nicht mehr genau die Zeiten sagen, aber der hat dann auch nochmal die schnellen Muskeln auch nochmal mit angesprochen, wo ich die Muskelkater meines Lebens hatte. Und die sind auch, also der ist auch viel mit mir, ich habe mich dann mit dem in Kienbaum getroffen, in Kraftraum gegangen.
Du erinnerst dich, Philipp, und liebe Gemeinde, ihr erinnert euch vielleicht auch, das ist der Ansatz von Philipp Seib.
Ja. Ja.
Abläufe, Rasendiagonalen, ja, solche, genau, solche Sachen, ja, ja, die einfach eine grundsätzliche, ja, Ansprache an die schnellen Muskelfasern, ja, die Leute, die nur auf Ausdauer trainieren, vollkommen verlieren, mhm, ja, mit beinhaltet und die natürlich eine Basis ist für, ja, schnelleres Laufen.
Ja, ja. Ja, use it or lose it. Also alles, was du nicht machst, das kannst du natürlich auch nicht. Und die müssen alle Muskelgruppen immer angesprochen werden. Und da war natürlich, ich habe davon profitiert, da da viel Neues war und auch wieder viel Speed. Und das war schon interessant. Und jedes Training war da auch immer eine Aufgabe. Nur, dass ich mich halt mit dem dann, der wollte, das war halt wirklich noch so früher Osttrainer, die sind halt bei jedem Training auf dem Fahrrad mitgefahren und ich laufe echt gern allein und will dann, auch wenn man denkt immer, dass ich mich sehr gern unterhalte, ich muss mich nicht immer unterhalten beim Laufen. Also meine Freundin will auch immer mit mir laufen, ich laufe gern alleine und denke über Dinge nach oder was ich gemacht habe oder finde Ideen und dann brauche ich nicht immer einen Quatschkopf von nebenher, den ich ja dann auch noch wieder bequatschen muss. Und das war für mich dann purer Stress. Also ich bin mit dem, habe ich mich ja auch regelmäßig gestritten dann so während dem Training. Also war interessant. Dann hat er nachher von der, also wir waren beide so Quatschköpfe und dann hat einfach nicht funktioniert, obwohl der wirklich sehr gute und interessante Trainingsansätze hatte. Sonst hätte der, und was mich eigentlich im Nachhinein so genervt hat, der hatte mir für den New York Marathon in einen Brief reingeschrieben, den sollte ich erst danach öffnen, weil er mir zutraut, eine 2 Stunden 24. Und dann bin ich ja in Anführungsstrichen nur eine 2:26 gelaufen. Und dann, nee, Quatsch, eine 2:29 sogar nur. Und da war ich so sauer auf den, obwohl das gar nicht, warum sollte ich da sauer im Nachhinein, also heute würde ich über viele Dinge wieder hinwegsehen oder das war, der hat halt an mich geglaubt, das war toll und New York ist halt auch eine schwierige Strecke, also das war schon ein interessanter aber Typ,
Moment,
muss ich
mal,
sagen.
Du warst in New York siebte, ne?
Siebte, genau.
Ja,
ja, war so mein bester Marathon, muss ich sagen.
Wollte ich noch mal sagen, also das haben wir, glaube ich, ja auch schon mal ohne dich schon mal erwähnt.
Ja.
Ja, weil wir hatten jetzt die Diskussion mit Hendrik, ja, nicht in den Pool da reingekommen, der Profiläufer. Ja,
fand ich auch ganz schlimm, ja. Ne,
sag noch mal eben, du hattest ja davor jetzt auch nicht die ganz großen Marathon-Meriten, aber bist trotzdem ja da reingekommen.
Ja, das Olli.
Ja,
der Olli hat Olli, schon Olli Jahre gesagt, ne? Vorher, ja, der Olli, ja, muss man wirklich sagen, also der ist auch jetzt nicht umsonst an der Position, wo er jetzt ist. Der weiß, wo er immer die richtigen Schrauben ziehen muss. Stellen wir, hat sich vorher schon immer, das war damals der David Monty, der da der Athletenverpflichter war, der hat mich dann auch in Stanford gesehen. Also du musst dich natürlich auch in den USA zeigen. Ich bin ja einmal in Mount Zec gelaufen und auch in Stanford. Also du musst
da bist du 10.000 Meter auf der Bahn gelaufen.
Genau, ne? Da stehen die auch am Rand, die Verpflichter vom Marathon und auch da damals, wie hieß der nochmal, die Mary Wittenberg, ja, die hat mich dann auch bei den Halbmarathon-Weltmeisterschaften gesehen. Also der Olli hatte dann schon so die Kontakte aufgebaut. Und ich glaube, das würde heute, deswegen tun mir auch heute die Marathonläufer leid, weil es gibt ja richtig viele. Also auch, was wir jetzt in Deutschland die Mädels da alle haben. Also jetzt gerade ist ja viel und eine richtig mega breite Dichte und auch gute Dichte, also nicht so wie bei mir damals. Die wollten dann halt immer irgendwie ein breit gestreutes Feld auch aus Europa und wollten natürlich auch ein bisschen Leute, die so ein bisschen auch was erzählen. Also auch wenn viele mir immer sagen, boah, die Monkey, die labert und da die Art und so, aber für USA genau richtig, hey, yeah und morgens und ja und you are so beautiful und bla bla bla, also du musst diesen Scheiß da auch mitmachen und ich habe da richtig gut verdient, also muss man echt sagen.
So, ja. Ich erinnere mich noch an eine Situation, ich glaube, ich habe die auch schon mal erzählt. Und zwar, danach waren die Europameisterschaften in Zürich.
Zürich, ja, 2014. Ja,
warst du ja angeschlagen, Knöchel, bla, ja, war ja gar nicht klar, ob du überhaupt laufen konntest und so weiter und so weiter. Jedenfalls morgens, du erinnerst dich vielleicht, leichter Nieselregen, ja, nicht so viele Menschen im Startbereich, sagen wir mal, ja, also nur die wirklich da sein mussten. Und wenn ich mich rechtlich erinnere, war der Monty da.
Ja. Genau.
Hat zu dir gesagt, ja, wir standen da gerade und haben, was haben wir gemacht? Wir haben gequatscht.
Ja.
Da kam er vorbei und dann, Mocky und so, ja. Und dann gesagt, mach dir keine Sorgen. Wenn das hier nicht klappt, komm nach New York. Du hast immer einen Startplatz.
Ja, stimmt.
Ja. Ah, cool.
Ja, ja.
Cool.
Mhm. Ne, also du musst erstmal da in dieses, also das ist dann irgendwann auch so eine Familie. Du musst da erstmal reinkommen. Die haben ja lange die slowenische Läuferin immer gehabt, Prokuschopkova oder wie auch immer. Also die halten dann auch an ihren Leuten fest. So, das ist echt dann, und lange haben sie die Dulce Felix, und die wollen dann echt so ein breit gefächertes Feld. Und wie gesagt, du brauchst doch immer Leute. Und das finde ich dann manchmal so schade, wenn manche Athleten da dann nicht so machen, die dann auch, ich bin auch einer, ich rede auch mit jedem oder so. Und das machen halt viele dann auch nicht, die sind dann nur fokussiert und so. Heute gehört zum Laufen, und dass man das schmackhaft macht für die Leute, auch teilweise viel mehr.
Ja, ja. Und dann nimm uns nochmal eben mit, danach bist du dann ja in Boston gelaufen, das war ja dann leider der Lauf.
Nee, der war schon 2013, Anfang des Jahres, bin ich in Boston gelaufen.
Ach, das war das Jahr, in dem du...
Oder, warte mal.
Nee, bist du bei den US-Marathons?
Nein, ich bin 2012, war Boston mit dem Anschlag, so. Ah,
okay. Ah.
Nein, hör zu, jetzt hab ich es. 2012 wollte ich das erste Mal in New York laufen, da war ja Sandy. Da war ja der Wirbelsturm, da bin ich schon mal in New York angereist. Und dann ging das ja nicht. Und dann, damals habe ich nämlich mit dem Eichi noch trainiert. Mit dem Carsten Eich. Und da war ich auch, da war es so, 2012 noch mit dem Carsten Eich trainiert. Wir waren auch echt gut vorbereitet auf den Marathon. Gut, der ist dann ausgefallen. Dann bin ich Anfang des Jahres 2013 in New York den Halbmarathon gelaufen. Richtig gut. Ich bin Fünfte oder Vierte geworden. Bin da eine 1:09:45 gelaufen. Das ist auch mein letzter geiler Halbmarathon gewesen. Doch, ich bin noch mal einmal in Hannover gut gelaufen, 2017. Und dann sind wir in Boston gelaufen. Da bin ich ja eine 2 Stunden 30 gelaufen, 10. Platz. Genau, und dann in dem Jahr noch mal den New York Marathon.
Ah, okay, ich hatte jetzt gedacht, wär's erst New York und dann Boston gelaufen. Nee. Aber gab es da Zusammenhänge, oder war das dann halt so, dass das alles über die Kontakte in den USA...
Hat alles der Olli geklärt. Ja. Dann. Okay. War dann, der hatte auch immer gute Kontakte hier, auch durch Puma nach Boston. Also das war auch... Der Olli war da auch mit. Das Witzige ist, der Olli war schon im Flieger, als der Anschlag war. Oder der war am Flughafen. Der kam noch mit dem letzten Flieger weg. Und wir hingen dann da, also ich hing alleine da, der Eichi war zu Hause, und als ich ja geduscht habe, dann war da der Anschlag, da habe ich das mitgekriegt, und der Olli war dann weg zu Hause, ja, oder ist dann noch weggekommen vom Flughafen, und dann saßen wir erstmal 2 Tage noch fest in Boston, durfte ja keiner nach Hause fliegen, oder die nächsten Flieger, weiß ich gar nicht, wann die gingen, man vergisst auch so vieles, aber das war 2013, und da bei den Sachen hat mir alle der Olli geholfen, und da hat er wirklich ein gutes Netzwerk gehabt, also muss man sagen, hat er ja auch heute noch.
Ja, und du weißt ja, die insgesamt die Orientierung, ne, was du sagst, in Richtung USA ist natürlich, eröffnet ja einen unglaublichen Horizont und auch Markt. Ne? Also wenn du dich vermarkten willst als Läuferin oder Läufer, das ist ja nochmal eine andere Stufe an Optionen zu starten, Geld zu verdienen, mit guter Qualität im Feld zu laufen, als das hier der Fall ist. Ja, weil so viele hochqualitative Läufe mit entsprechender Vergütung auch haben wir ja leider nicht. Ja. Weil das ist in den USA ja ganz anders. Da gibt es ja endlos Straßenläufe.
Ja, man muss das wollen und auch können. Also man muss auch, ich habe da auch dieses Jahr Alina Reh oder auch, ich verfolge ja alles so. Du bist, also ich wäre auch nie der Typ gewesen. Ich hätte auch nicht in den USA, ich glaube, ich wäre da untergegangen. Du musst jetzt nicht so angebunden sein an zu Hause, dass du deine Leute so extrem vermisst oder dieses Umfeld. Und da gehört viel dazu, dass man das kann, und auch Hut ab. Die Konstanze macht das ja 1A. Also das läuft ja auch alles. Also natürlich hat die auch viele Rückschläge, aber was die dann dieses Jahr so daraus gemacht hat und der erste Platz, also der wäre für mich beim Sportler des Jahres mehr wert gewesen als der 6. Platz, muss ich ehrlich sagen. Ich finde auch Gina Lückenkämper mega, wie man da ins Ziel stürzt, aber trotz allem finde ich, die Läufer gehen dann doch immer irgendwie unter. Das finde ich schade, muss ich echt sagen.
Ja, ist ja Wahl der Sportjournalisten, ne?
Ja, du bist ja auch ein Sportjournalist. Ich weiß ja nicht, für wen du deine Stimme da abgegeben hast,
oder ob die
da... Ja, ich habe auch gewählt.
Ich habe auch gewählt, ja. Also tatsächlich, als Sportjournalist hast du musst im Verband Deutscher Sportjournalisten sein, so geht es
erstmal. Okay.
Ne? Also die wählen das.
Ja. Ja?
Also, da sind erstmal nicht alle drin, logischerweise. Ja, ist ja nie alle, das ist wie eine Gewerkschaft. Ja. Und du hast halt pro Kategorie 5, 4, 3, 2, 1 Stimme.
Ah, okay.
Du kannst also pro Kategorie, also Sportlerin, Sportler, Mannschaft, jeweils 5 Namen nennen mit der Abstufung.
Ja.
Bei mir kamen schon ein paar Leichtathleten vor dieses Jahr, so ist nicht.
Ja, aber wann hat man mal die Chance? Erstens, man war auch im eigenen Lande. Auch ein Richard Ringer gehört für mich
auch. Ich wollte es gerade sagen, Richard hat, finde ich, auch also, verhältnismäßig schlecht abgeschnitten, dafür, dass er der erste deutsche Marathon-Europameister ever war.
Ihr dürft aber nicht vergessen, das war ganz am Anfang der European Championships, das war ja der erste Tag, plus das war mittags. Ja, das heißt, das hat noch kein großes Publikum gehabt. Das war für uns jetzt, laufinteressierte, Leichtathletik-Szene, wie auch immer, war das natürlich mega. Ja, aber überprüft euch auch alle mal selber zu Hause und so weiter. Wer hat denn das tatsächlich live gesehen? Ja, das haben ja ganz, ganz viele Leute.
Ich auch nicht. Ich war auf dem Rückweg vom Urlaub.
So, ich habe gerade hier, habe mir beim Autofahren, habe ich mit Handy irgendwo neben hingelegt und habe dann immer zugehört.
Das ist genau.
Ja. Ich habe da mitgefiebert. Ich weiß, ja.
Barbara hat das Handy in der Hand. Ich bin gefahren.
Ja, ich habe nur das auf die Seite gelegt und zugehört. Der Ruby hat zwischendurch ein bisschen genervt, aber ich konnte hören. Und dann reicht ja schon dazu hören. Also es war mega, mega spannend.
Ja, aber weißt du, daran orientieren sich natürlich halt auch viele Dinge. Wann hat das stattgefunden, zu welchem Zeitpunkt in so einer Veranstaltung? Das war natürlich die Initialzündung, gar keine Frage, für das Gesamtereignis. Mhm. Ja, weil da in München war halt tolles Wetter, ja, die Leute waren da an der Strecke, dann liefern erst die Mädels ab und dann kommt Richard hinten drauf, so als i-Tüpfelchen, ja, und gewinnt das Ding im Einzelwettbewerb. Aber das war montags mittags. Ja. Ja, und da hast du eben nicht 4, 5 Millionen, 6 Millionen Leute, die wir dann nachher, ja, bei Niklas Kaul hatten, die wir dann bei Coco hatten, die wir beim 100 Meter bei Gina oder bei der Staffel hatten. Ja. Du kannst ja genauso halt auch über Niklas diskutieren. Natürlich habe ich den auch gewählt, ja, weil der war gut bei der WM, ja. Und hat dann das Ding abgeliefert bei der EM. Ja, ja. Du musst jeden Wettkampf erstmal gewinnen. Wem erzähle ich das? Ja?
Ja.
Jemand, der in der Lage ist, solche Wettkämpfe zu gewinnen, hat eine besondere Qualität. Punkt.
Ja,
die
Punkt,
Leistung
Coco,
an sich,
Punkt.
Die Leistung an sich hätte ja auch in Eugene nicht zu einer Medaille gereicht.
Ja.
Ja. Ja?
Das muss man immer sehen. Im Weltkontext hätte das dann, das war bei, in Europa dann der Triumph, aber es hätte in Eugene bei der Weltmeisterschaft nicht zu einer Medaille gereicht.
Mhm.
Dennoch ist die Wirkung, die davon ausgeht, ja, auf Publikum, auf natürlich auch die Menschen im Stadion und so weiter, ist halt enorm.
Ja.
Ja, weil da jemand beim 1500-Meter-Lauf steht und weiß, okay, ich muss jetzt XY abliefern, ja, und nur dann werde ich hier Europameister. Das ist natürlich eine Qualität. Ja, weil, ich meine, das wisst ihr viel besser als ich, ja. Da zu stehen und zu wissen, okay, jetzt gilt es, ja, und entweder ich werde Europameister oder ich werde eben nicht Europameister.
Ja, kann ich leider das nicht mitsprechen, halt ne? Ja. Das habe ich nicht geschafft.
Weit weg von meinem Talent.
Ja, aber ihr wart ja beide im nationalen Kontext auch erfolgreich und ihr wisst selber, wenn du da stehst und du bist Favorit, ja, und alle im Stadion rechnen damit, dass du jetzt genau das da machst. Das ist nicht so ohne weiteres.
Das muss man auch sagen.
Und wie der das handelt, ja. Also ich, Doha fand ich vielleicht ein bisschen überraschender, ja, aber das war einfacher, weil da war er derjenige, den keiner auf dem Schirm hatte.
Ja.
Ja. Da ist er, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, ja, da ist er losgelaufen mit einem Selbstverständnis im Gesicht, im Blick, in der ganzen Körpersprache, ja. Der ist die erste Runde ja langsam losgelaufen, weil er genau wusste, wisst ihr was, Leute? Ja, mir kann hier gar keiner das Wasser reichen über 15 Meter. Ja, eine brutale Selbstsicherheit nach 9 Disziplinen auf Weltniveau.
Mhm.
Ja. Und der hatte jetzt ja dann auch seinen Niederschlag, obwohl er körperlich mega fit war in Tokio. Ja, mega fit war. Und dann hat er sich halt den Fuß verdreht beim Hochsprung und ist dann über 400 Meter ausgestiegen. Und dann kommst du nach München und die WM war okay, ja, war ja auch Fünfter, ja, alles okay, ja, aber der ist ja als Weltmeister dahin gefahren, ja, so, da ist er ja rausgegangen mit einem Gefühl, ja, war okay. Und dann gehst du nach München, dann bist du plötzlich Favorit. Und dann ist das was anderes, da loszulaufen bei 15 Meter, weil er musste ja immer noch reichlich Punkte aufholen, weil er ja reichlich Punkte Rückstand hatte, ja. auch da, natürlich wusste er, was er laufen kann, vermutlich. Ja, aber diese Selbstsicherheit und dieses Unbekümmerte von Doha, ja, als Youngster, hat er da nicht mehr gehabt. Ja, sondern da musst du dann über 1500 Meter abliefern. Ja, und das ist schon auch cool. Das muss man schon sagen.
Ne? Ja, dann hat
es ist ja generell, es ist generell schwer, deine Wertigkeit irgendwie zu finden. Also man vergleicht ja irgendwie dann auch Äpfel mit Birnen, weil natürlich gibt es auch Olympiasieger. Ich fand das generell in der Auswertung nicht, dass jetzt irgendjemand verteidigen will oder irgendjemand was absprechen möchte. Aber Wintersport ist jetzt sehr unterrepräsentiert gewesen, muss man sagen. Da darf man auch nicht vergessen, dass da Olympische Spiele waren diesen Winter, wo die auch wirklich sehr, sehr gut abgeschnitten haben. Aber die sind ja quasi kaum vorgekommen. Das meine ich jetzt auch gar nicht werten, weil irgendwo hat es ja natürlich jeder in dieser Auswertung außergewöhnliches geleistet und das auch verdient. Aber du kannst natürlich dann auch schwer jetzt einen EM-Titel mit einem Blick aufs Blatt Papier kannst du sagen, okay, Niklas Kaul, Europameister, wir haben hier Olympiasieger oder mehrfach Olympiasieger, wie kann das sein? Und es geht halt irgendwie ja am Ende des Tages nicht nur nach der rein sportlichen Wertigkeit, sondern ja schon auch um die Story drumherum. Ralf hat das jetzt in dem Fall von Niklas Kaul auch mal über die letzten 2-3 Jahre, ja, finde ich, ganz gut skizziert. Das sind natürlich Sportjournalisten sehr viel tiefer drin, als wenn es eine reine Publikumswahl ist. Andererseits könnte man natürlich auch bei einer Coco sagen, da waren jetzt auch wirklich jetzt nicht nur einfache Zeiten dabei und es trotzdem dann so umgesetzt. Aber das ist echt schwierig, finde ich. Es ist echt schwierig. Natürlich haben wir dann auch einen anderen Blick drauf, wie vielleicht jemand, der mehr Wintersport-Fan ist oder der ganzen Wintersport-Szene näher steht. Deswegen denke ich jetzt halt auch bei einem Richard, hammer krasse Leistung so irgendwie. Wie kann der denn da, ich glaube, was war er, 8. am Ende? Also wie kann das denn als 8.
Ich glaube auch 6. oder 7. irgendwie.
Oder 6. Ja, okay. Ja.
Aber ja, so was gibt es da nur einmal, weißt du, ich habe ja immer noch einen Viktor Rödlin aus der Schweiz im Kopf. Der wollte immer Europameister werden, immer Europameister. Und wie schwer das überhaupt ist, als Weißer Europameister zu werden, ne? Das ist richtig schwer. Ne?
Ja, ja. Nee, nur das sind ja Diskussionen, die selbstverständlich an dem Abend in Baden-Baden und in der gesamten Sportszene, ja, jedes Jahr geführt werden.
Ja,
Wertigkeit von Erfolgen.
Ja.
Ja?
Ja.
So, erstmal, alle, die da gewählt worden sind, ja, die haben ja etwas geleistet, was ganz außergewöhnlich ist.
Ja.
Ne? So, Punkt. Ja. Frank Busemann.
Ja.
Ich muss jetzt mal kurz überlegen. Also, so viel hat er nicht gewonnen in seiner Karriere. Ja, lieber Frank, ja, ich weiß, du hast eine Menge gewonnen, aber das war eher über 110 Meter Höhen. Ja, oder im Nachwuchsbereich etc. Aber bei den Aktiven, also im Erwachsenenbereich, hat der Frank, ja, der ist nicht Olympiasieger geworden, der war Zweiter. Mhm. Ja, der ist nicht Europameister geworden. Ja, Pascal Bärenbruch ist Europameister im Zehnkampf geworden. Ja, Niklas Kaul ist Europameister im Zehnkampf geworden. Arthur Abel ist Europameister im Zehnkampf geworden. Frank Busemann nicht. Ja, aber der hat hat was ganz anderes, ja, eine Verstehbarkeit, eine Nachvollziehbarkeit, eine mitleiden lassen an einer Karriere, an einem Ereignis, an einem Zehnkampf. Das ist eben auch zu würdigen oder bewundernswert ist es natürlich auch, ja. Deshalb auch Harald Schmid, ja, die Älteren unter euch und
ich kenn
uns
den
werden
auch
sich gleich noch erinnern, ja, 400 Meter Hürden, der hatte halt auf Weltniveau immer Edwin Moses, einen absoluten Ausnahmeathleten vor sich. Ja, ja, der Harald ist kein Olympiasieger, der Harald ist kein Weltmeister, gar nichts. Ja,
so. Ja, und der macht heute immer noch einen guten Job, auch
so, und motiviert macht,
die Leute.
Weil der auch eben mehr hatte als nur Zahlen bei 400 Meter Hürden. Ja,
ja.
Und dann, diese Diskussion führe ich ja sehr gerne, ja, und dafür werde ich auch gehasst mit den Wintersportvertretern, ja, also aus meiner Zunft, aus den Journalisten, aber durchaus auch mal mit Sportlern. Und ich weiß nicht, ob ihr euch, Sabrina, du erinnerst dich da vielleicht dran, diese Diskussion hat Sebastian Bayer, der Weitspringer, der auch mal Europameister in der Halle war, mal angestoßen, der gesagt hat, Leute, wir vergleichen einen Sport, Leichtathletik, ja, der von 200 Nationen betrieben wird, mit Wintersport, den weniger Nationen betreiben. Mhm. Ja, mein Beispiel ist immer, ihr wisst doch alle sicher noch, wie viele Nationen bei den Weltmeisterschaften in Eugene Medaillen gewonnen haben. Ne, Sabrina?
Ich sag jetzt nichts, weil ich wir haben da
untergab. Philipp weiß es schon, weil wir hatten, okay. Wir hatten nach dem ersten Sitaki, ach nee, das war nicht Sitaki, wie heißen die noch?
Uso.
Metaxa, nee, Uso, das ist Uso. Das Wort, was mir fehlte. Da hatten wir den.
Also, ich glaube, die Leute glauben inzwischen wirklich, dass es irgendwie im Griechen war. Das habe ich jetzt in den Kommentaren schon
entzogen. Also, ich hatte eine total geile Gyrosplatte, die war Weltklasse.
Absolut, ja. Zumindest ja. Die sehr nette Dame, die uns da den Abend bedient hat.
Jetzt sag an, Sabrina, du konntest jetzt die ganze Zeit nachdenken. Wie viele Nationen haben Medaillen gewonnen?
Ah, komm, ich übertreibe ein bisschen. 120? Ich weiß wirklich, ich habe gar keine Ahnung.
Ja, das stimmt übrigens, dass du gar keine Ahnung hast. Nein, aber über 70 Nationen.
Ja, ich wollte eigentlich 80 sagen. Ich wollte eigentlich 80 sagen.
Über 70 Nationen
haben eine
Medaille gewonnen bei Weltmeisterschaften.
Ja.
Bei Olympischen Winterspielen nehmen überhaupt nur in der Größenordnung Nationen 20? Teil.
Ach so, viele, ja genau, und dann okay.
Ja? Und wie viele Nationen haben denn dann nachher Medaillen in Rodeln oder im Bobsport oder im Skeleton? Ja. Das ist eine ganz, ganz kleine Zahl an Nationen, die das betreiben. Ja. Das heißt nicht, dass ich jetzt die Leistung dieser Menschen da runtersprechen will, ja. Aber es ist halt eine andere Dimension, ob du
zur Wahrheit Europameister, gehört schon, dass es, genau, dass es einfach eine andere Vergleichbarkeit ist, eine andere Konkurrenzsituation. Das muss man, glaube ich, auch sagen dürfen. Ich könnte mir vorstellen, dass Sebastian Bayer dafür nicht nur Props bekommen hat damals,
sondern ist dafür komplett verdroschen worden.
Ziemlich angefeindet, vermute ich mal, aber es gehört halt nun mal zur Wahrheit dazu. Das heißt nicht, dass man kein Wintersportfan deswegen ist oder irgendwas, oder dass man, wie du schon gesagt hast, deren Leistungsfähigkeit, egal ob das jetzt auf Skiern ist oder in einem Eiskanal, irgendwie runterreden möchte, 0,0, aber es ist trotzdem einfach für das Gesamtbild, glaube ich, schon wichtig, dass man das auch mal nennt und anführt, dass halt einfach die Konkurrenzsituation komplett anders ist. Man könnte jetzt sogar innerhalb der Leichtathletik sagen, da mache ich mir das vielleicht auch nicht nur Freunde, dass halt nun mal Marathonlaufen oder generell Laufen eine sehr viel höhere Konkurrenzdichte hat als Stabhochspringen. Nicht, dass ich jetzt jemals irgendwie eine Erfahrung gemacht hätte mit Stabhochsprung selber oder irgendwas da könnte, nur es sind halt einfach, du brauchst bei einer Stabhochsprung, du brauchst die Anlagen, du brauchst die Stäbe, die auch jetzt nicht ganz günstig sind, du brauchst überhaupt Trainingspersonal, was sowas trainieren kann. Und fürs Laufen, ich sag mal, Kenia immer das gute Beispiel, da brauchst du, um auf der Straße erfolgreich zu sein, weil Hindernis könnte man immer noch sagen, du brauchst einen Wassergraben vielleicht oder irgendwas oder ein Stadion. Für Straßenlauf brauchst du eigentlich gar nichts und die brauchen noch nicht mal Schuhe, um da anzufangen. Ja. Und du kannst das Gefühl auf der ganzen Welt außerhalb von irgendwelchen Wüsten und der Antarktis kannst du es trainieren, sage ich jetzt mal. Deswegen ist es halt einfach eine komplett andere Konkurrenzsituation bei einem Olympischen Spielen Marathonrennen als Rodeln bei Olympischen Spielen. Wie gesagt, nicht, dass man die Leute irgendwie da runter machen möchte, aber es ist halt einfach anders.
Ja,
da haben wir das mal besprochen, das finde ich gut, Ralf. Von dir hat man dann eine andere Sichtweise, weil wir denken vielleicht dann so am Bildschirm oder.
Dass wir betriebsblind sind, ja.
Ja, aber deshalb, ich versuche ja hin und wieder mal mich neben mich zu stellen und zu sagen, so, wie sehe ich das denn eigentlich und wie könnten denn das denn andere sehen, ja? Deshalb habe ich ja auch ein Problem damit, wie Constanze Klosterhalfen in Deutschland vor allen Dingen in den Zeitungen medial dargestellt wird. Ja da habe ich ein großes Problem mit, weil das in weiten Teilen gegen sie als Person geht und gar nicht mit ihrer Leistung zu tun hat.
Stimmt.
Aber das haben wir ja hier auch schon ein paar Mal besprochen. Nur bei Einordnung von Leistung ist es halt immer schwierig. Ja? Aber jeder Wintersportler, der uns jetzt zuhört, ja, Leute, es geht nicht gegen euch. Das ist gar nicht der Punkt. Ja? Weil wir wissen sehr gut.
Wintersport auch geil.
Ja.
Absolut. Ich gucke jeden Sonntag Biathlon.
Ja, wir wissen,
ich bin sogar
das
im Januar im Ruppolding mal wieder vor Ort.
Ja, das andere ist ja, das sind herausragende Athletinnen und Athleten, weil da kriegst du natürlich auch keinen Titel geschenkt. Das ist natürlich Quatsch, ja. Aber der Pool an Menschen, aus denen diese Leistung heraus sich kumuliert, ist halt einfach eine andere. Ja, deshalb, aber es geht eben nicht auch nur um, wer hat was gewonnen und wer ist wo Olympiasieger oder Europameister, sondern es geht halt auch bei Sportler des Jahres um Ausstrahlung. Also was ich zum Beispiel auch jetzt für meine Wertigkeit von Sport, ja, aber da ist ja jeder subjektiv logischerweise, ganz falsch war Mannschaft des Jahres Eintracht Frankfurt. Das ist ja als Verein, als Team und so weiter alles okay. Ja, und das war natürlich für deren Historie und Geschichte fantastisch. Ja, und klar, mit Fans durch die Gegend reisen und so, und die haben jetzt auch nicht nur Wattebausch-Fans, ja, das müssen wir auch mal unterstreichen. Ja. Aber ich fand jetzt das, was die Frauennationalmannschaft dieses Jahr, die sind Zweiter geworden, aber was bewirkt haben, was die geleistet haben und wie die eben auch aus einem ziemlich tiefen Tal, ja, nicht qualifiziert für Olympia und so weiter und so weiter, ja, fand ich jetzt stärker.
Da haben wir auch gedacht, dass die gewinnen,
Und die, überleg mal, und die Nationalmannschaft der Frauen, die waren Dritte. Die war nicht Zweite, weil Zweite war die 4x100-Meter-Staffel der Frauen.
Ach, stimmt. Ja.
Und die 4x100-Meter-Staffel der Frauen, das ist ja auch eine wirklich herausragende Leistung, ja, weil die waren eben auch bei der WM schon Dritte.
Mhm, stimmt.
Die haben ja nicht, das wurde fast gar nicht genannt am Sonntag.
In dem Kontext wurde über die WM gar nicht gesprochen.
Das ist ja die höherwertige Leistung.
Ja.
Klar.
Bei der WM über 4x100 Meter der Frauen Dritte werden, das ist deutlich höherwertig als Europameisterin.
Ja gut, aber die WM hat ja wieder keiner geguckt, die kam ja immer nachts.
Ja, aber nachts, ist schon klar. Ja. Aber verdroschen worden sind alle dafür.
Stimmt, genau. Ich habe jetzt noch eine Frage sogar an euch. Was macht denn eigentlich Kenia? Weil das fand ich so schön, dass ihr über Kenia gesprochen habt, und ich hätte die ja schon, wo ich 2014 in Kenia war und was ich da alles so erlebt habe, damals auch, ja, welche Korruption man da schon da erkennen kann, oder wenn man selber auf einer Massageliege liegt. Heute kann ich sagen, neben mir lag Mary Kitani. Und die fragt mich, aber das habe ich euch schon mal erzählt, ich habe nur eine Blase, also ich hatte eine Blutblase, und aus dieser Blutblase wurde Blut rausgezogen, also dass man das ordentlich halt irgendwie steril das Blut rauszieht aus der Blase. Und die hat nichts anderes zu sagen als nur, oh, get she an injection? Und ich so, no, I don't get an injection. So, und das ist ja gang und gäbe in Kenia und nix. Kein Geheimnis da, da redet jeder sogar dann offen drüber. Und ich fände es gut, aber auch irgendwo ganz krass, wenn denen das Handwerk gelegt werden würde und ob es da Neuigkeiten gibt. Ich habe nichts mitbekommen.
Ja, also die Neuigkeiten sind ja, dass der Weltverband erstmal die Sperre nicht umgesetzt hat, die ja denkbar gewesen wäre. Es gibt halt eine Zusicherung der kenianischen Regierung, hohe Summen in die Aufklärung, in die Prävention etc. zu investieren. Ja. Also ganz ehrlich, ich glaube da nicht dran. Also wieder an die Zusagen der Regierung. Weil
und selbst wenn irgendwo Geld da bezahlt wird zum Thema Stichwort Korruption, was Sabrina gerade gesagt hat, es ist ja nun mal so, das Geld versickert in irgendwelchen Kanälen, aber es kommt sicherlich nicht da an, wo es dann am Ende des Tages eigentlich hingehört hätte.
Also dafür ist leider der Realismus für mich zu stark, als dass ich da wirklich an eine kurz- oder mittelfristige, und das würden die benötigen, wenn der Glaube. Ja, stattdessen sind ja jetzt kommen ja im Wochentakt immer noch weitere raus. Ja, so, und jetzt ist ja vor allen Dingen gerade wieder in dieser Woche, der ist in Kenia geboren, der Sündenfall von dem liegt in seiner Zeit in der Türkei, ne? Kaya, ne? Ein herausragender Hindernisläufer, Mocky, du hast gesagt, auf europäischer Ebene, für die Türkei, Epo-Doping. Mhm. Ja, so, das ist ja jetzt noch nicht mal fancy oder irgendwas, Epo-Doping ist eigentlich vorgestern, ja. Aber der Kollege, da ist noch eine ganz andere Geschichte dahinter. Also der hat ja erstmal einen Nationenwechsel gemacht von Kenia in die Türkei.
Ja. Ja,
leider ist das oft nicht damit verbunden, dass Leute wirklich ihren Lebensmittelpunkt aus irgendeinem Grunde dahin verlegen.
Überhaupt nicht.
Ja, also Lorna Salpeter ist eine ganz andere Geschichte.
Ja.
Du hast ja, Philipp, auch mit dir relativ viel in Kenia zu tun gehabt und trainiert, und Sestriere, glaube ich, auch. Ja, die ist ja als Kindermädchen nach Israel gekommen.
Nach
erst angefangen zu laufen.
Die hat er gar nicht genau vorher
geheiratet. Ein Kind mit ihrem Mann und so weiter. Eine ganz andere Geschichte, weil das wird immer gerne vermischt.
Alles.
Also nach dem Motto,
alles
Leute, die nur aus wirtschaftlichen Gründen und so. Das ist in der Türkei leider anders. In der Leichtathletik und dieser.
Auch Kataris, also war ja früher auch mal sehr prominent, viele Kenianer.
Und der Kaya, der hat halt noch eine andere sehr interessante Wolte. Der ist ja bei einem Rennen positiv getestet worden, eben auf EPO. Ja. Der hat in den letzten Monaten sich schwerpunktmäßig in Russland aufgehalten, weil er wieder seine Nationalität wechseln wollte, nämlich von der türkischen in die russische. Der ist in Kasan gewesen und hat da seine Trainingsbasis gehabt. Also das sind auch Karrieren, da schüttelt man auch den Kopf und da weiß man gar nicht, was man davon halten soll. Ja, aber der hat ja über Jahre, Philipp, bist du nicht, als der das erste Mal gewonnen hat, 2016, bist du 2016 nicht noch Cross-EM gelaufen?
Nee, ich war das letzte Mal, glaube ich, in Belgrad, 2013 tatsächlich, ja.
2013, also ich kenne dich überhaupt nicht als Crossläufer.
Das ist ein riesen Crossläufer. War auch nicht mein Wetter da immer. Da hat Steffen Ulrich schon immer gewitzelt, aber was will denn hier? Das ist ja wirklich, also das könnte kalt sein.
Wann hast du da für einen Platz belegt?
Ey, da war ich 15. Das war der Männer, das war ganz gut. Ich glaube, Richard war 5. oder 7. glaube ich. Also wir waren auch mit der Mannschaft, glaube ich, 4. Also wir haben fast im gleichen Land gewonnen.
Ja.
Hat man noch Steffen dabei und
Philipp ist eigentlich ein Crossläufer, der weiß es nur nicht.
Obwohl wahrscheinlich. Als Jugendlicher habe ich das echt total gern gemacht. Da war ich auch echt gut, aber da war ich auch noch ein bisschen kleiner und leichter, muss ich
jetzt
sagen.
Ja, jetzt bist du zu groß.
Mit der Körpergröße tut man sich da jetzt keinen Gefallen mehr. Vor allem nicht, wenn es richtig tief irgendwie ist. Da hast du ja auch dann keine hohe Frequenz und so. Das ist dann schon richtig eklig einfach. Ich wollte gerade sagen, das ist auch was für die junge Generation. Das haben ja die Damen jetzt auch, die deutschen Damen ja auch sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass wir, glaube ich, auch zukünftig dann noch viel Freude machen werden mit Sicherheit. Und zum Thema Kaya, jetzt überlege ich gerade, da gibt es noch einen, Gott, wie heißt der denn jetzt gleich? Der läuft da eher schon Marathon, auch Kenianer, der jetzt für die Türkei startet. Ich glaube, das ist bei der Europa-Rekord, das ist der Özbilan oder so. Der heißt natürlich auch ganz anders. Also sein eigentlicher Name ist natürlich ganz anders, aber da gab es mal eine ganze Reihe von kenianischen Athleten, die damals in die Türkei gewechselt sind. Ja.
Aber die Manager, die wären alle arbeitslos, wenn das wirklich, also zum, ich glaube auch nicht dran, weil irgendwie klar, die Kenianer würden auch fehlen. Viele Deutsche trainieren da oben, das wäre dann auch traurig. Jetzt stellt euch mal vor, sogar der Jan Fitschen fährt mit seinen Leuten da hoch nach Kenia. Guck mal hier, Wunderland Kenia. Also für mich ist das ja eh kein Wunderland. Aber natürlich sind die schon mal alle talentierter, weil sie da oben auf der Höhe trainieren könnten, andere Muskeln sehen, Bänder, schlag mich tot, haben. Also die haben schon ein Riesentalent. Aber um aus diesem Meer an Läufern mit viel Talent rauszukommen, musst du womöglich halt was zusetzen, supplementieren, das heißt Doping, damit du aus dieser Masse überhaupt rauskommst, weil die wollen ja alle raus. Also einen Athletenmanager, den ich immer überall getroffen habe, hier bei den Straßenläufern, ja, die müssen jetzt erstmal hier bezahlen, dass sie überhaupt kommen. Ihr Ticket, können Sie ein paar Mal laufen, der kann schon nichts mehr, der ist müde, den kann ich nächste Woche wieder nach Kenia schicken. Ja, der hat aber gut abgeliefert, so, und dann fliegen sie die wieder nach Kenia und dann kommt die nächste Meute. Das ist ja, also wenn du da dann als Läufer so immer mitgekriegt hast, war das halt dann auch immer irgendwo so Menschenhandel. Das fand ich auch.
Ja, absolut. Absolut.
Aber auf der anderen Seite, für die war dann halt eine Möglichkeit rauszukommen. Also womöglich Win-Win für alle, aber wie gesagt, mit dem Doping, und du musst ja halt gegen die Leute laufen und teilweise sind ja da Dimensionen, das ist schon, aber man hat so vieles schon so in den letzten Jahren gehört, auch nicht nur von Kenianern, auch von Europäern oder auch teilweise auch im Britischen. Und ich bin froh, dass ich heute keinen Leistungssport mehr machen muss und gegen so Leute laufen muss. Muss ich echt sage ich mir jeden Tag immer mehr, wenn ich irgendwelche Ergebnisse oder Leistungen sehe. Also ja.
Es ist wirklich so, wir hatten da vor einigen Wochen schon mal ein bisschen drüber gesprochen, also generell mehr über den Leistungssportkomplex, sage ich jetzt mal. Also dass man ja als Kind oder Jugendliche mal in einem ganz anderen Umfeld oder Motivationslage ja mal anfängt, diesen Sport zu treiben und dann natürlich vielleicht auch merkt, dass es einem A mal Spaß macht, B, dass man das auch ganz gut kann. Das bedingt sich ja dann gegenseitig. Man merkt, dass man das gut kann, dann macht es noch mehr Spaß. Man will ja irgendwie rausfinden, wie schnell kann man dann irgendwie laufen und so weiter. Aber es ist dann irgendwann ab einem gewissen Bereich, wenn man dann wirklich in diesen Leistungssport, dann vielleicht sogar in irgendeinen Profisportbereich reinwechselt, halt auch nicht alles Gold, was glänzt, sondern da ist auch viel Schatten dabei in den Umfeldern, was man dann so erlebt, was man mitbekommt, was man vielleicht unvernünftigerweise auch mit seinem eigenen Körper teilweise anstellt, was, was man mitkriegt, was für Leute man antreten muss sozusagen. Und das ist, also kann ich heute besser denn je nachvollziehen, dass du sagst, du hast eigentlich heute bist du froh, dass man da nicht mehr sich in diesem Gefilde Leistungssport, Profisportwelt bewegen muss oder da das so sein Beruf auch irgendwo ist, weil ja, es ist einfach, ja, natürlich geht es dann auch um Geld oder mehr um Geld, vor allem, wie du gesagt hast, die für die afrikanischen Läuferinnen und Läufer, selbst wenn die drittklassig sind, selbst wenn die hier den Ulmer Stadtlauf und den, was auch immer, keine Ahnung, fünftklassigen Win, weiß ich nicht, Stuttgart gibt es doch irgendwie auch noch, sonst noch den dann 100 Euro gewinnen. Und das machen die fünfmal hintereinander und können dann Tausender behalten, dann sind das halt auch zwei Jahresgelder ungefähr, die du da sonst mit normaler Arbeit im Durchschnitt verdienen. Und ja, es ist immer schwierig, irgendwie. Ja, ich glaube, es ist am besten, wenn man, das ist aber auch wiederum nicht so einfach, wenn man natürlich sagt, man macht das oder versucht, sich zu bewahren, dass man diesen Sport für sich macht und so der eigene Leistungsoutput, so sein Maßstab ist, an dem man sich orientiert, auch wenn natürlich von außen die Erwartungshaltung immer ist, dass du immer in jedem Rennen irgendwie gewinnen willst, dass du immer gegen andere Leute rennst. Ich glaube, das Beste ist, wenn man immer noch versucht zu sagen, du läufst für dich und du willst gucken, was mit deinen Möglichkeiten machbar ist. Nicht jeder ist gleich talentiert, das ist ja sowieso das Normalste von der Welt, aber dementsprechend ist es, glaube ich, am wenigsten frustrierend, wenn man das einfach auf sich versucht runterzubrechen und sich auf sein Ding zu konzentrieren und das, was andere machen, versucht einfach nicht so nah an sich ranzulassen, weil es verleitet einem dann irgendwann auch so diesen Spaß leider so ein bisschen.
Genau.
Aber Sabrina, du stellst dich ja trotzdem noch gerne mit der Startnummer irgendwo an der Startlinie.
Ja.
Warum?
Weil es einfach Spaß macht. Also ich wollte ja jetzt am Wochenende mit meiner Freundin Katrin bei einem Wettkampf starten in Rhein-Zabern. Also irgendwo da, wo ich noch
nie... Mein Vater früher öfters gelaufen.
Ja, genau, das soll eine schnelle Strecke. Die sind auch gut gelaufen, trotz Kälte. Vorne die erste Frau 34... irgendwie 38 oder so, also richtig stark, also ein gutes. Ja. Und ich hatte aber jetzt Schnupfen gekriegt, weil ich, also für mich ist dieses Jahr echt, ich bin froh, wenn es rum ist, wobei ist eigentlich egal, geht ja immer weiter. Ich habe so gerade die Nase voll, irgendwie so von allem, aber jetzt geht schon wieder aufwärts. Aber ich konnte halt Samstag, merkte ich, ich kann jetzt doch nicht laufen, kann hier kein Tempo machen, bin richtig traurig. Ich hätte mich mega gefreut, wenn wir 38 Minuten gelaufen wären oder knapp drunter. Und da hätte ich früher, das habe ich im Training da im Dauerlauf irgendwo mal gemacht. Und heute, mein Niveau ist aber gerade recht weit unten. Und dann hätte ich mich über diesen kleinen Step schon wieder gefreut. Das sind so, und ich mische mich immer noch gern unter die Läufer und diese Energie nehme ich gerne mit. Und ja, das war halt einfach immer noch Spaß. Also ich glaube, ich werde immer laufen. Und dat, wenn du, jetzt bin ich auch so ein bisschen, jetzt haben wir wieder erstmal kein Ziel. Also ich habe Ziel 3 Königslauf, will ich gerne laufen im Anfang des Jahres. Da muss ich ein bisschen was machen. Jetzt morgen trainiere ich vielleicht mal wieder, aber ich passe jetzt gerade auf hier mit dem Schnupfen oder wie es mir geht. Aber es macht einfach Spaß und du musst halt immer wieder auch ein paar Ziele haben. Sonst hast du auch keinen Bock, da noch zu trainieren. Also ich finde immer so kleine Ziele, so kleine Baby-Steps. Mein Vater sagt auch immer, Mensch, wie kannst du das machen? Früher bist du da 33 Minuten gelaufen, jetzt schlägt dich der und der. Das ist mir scheißegal. Weil ich bin jetzt echt so in meiner Welt angekommen, dass ich mich über meine kleinen... Ja, ich kann ja nicht verlangen, wenn ich nur 50 Kilometer trainiere. Das war ja jetzt da bei den Deutschen, sind ja noch mal ein bisschen die Gäule mit mir durchgegangen. Dann stand ich ja da so an der Startlinie, alle guckten mich an. Ich fand mich total geil. Und dann dachte ich, ach ja, die schöne Borns, da hängst du dich jetzt mal rein, da hinterher. Und hier, ich war voll in meinen 76er Runden, die ich früher in meinem Kopf hatte. Ja, die konnte ich dann halt nur 3 Runden laufen und dann ist halt der Lack abgewesen und dann bin ich echt abgekackt. Aber ich bin dann auch noch mal ein bisschen durchgedreht. Das kann dir natürlich dann auch passieren, weil du ja dann wieder in deine alte Denkensmuster zurückkommst. Aber die musst du dann irgendwann von dir schieben. Oder ich war jetzt hier ich war aber sowieso an dem Wochenende nicht da, beim Nikolauslauf in Tübingen, haben sie nachher gesagt, bei der Siegerehrung, ja, die Mocki ist nur nicht gekommen, weil sie Angst hatte zu verlieren. Ich wäre eh nicht gekommen. Aber was die Leute dann immer erzählen, ich habe doch nicht Angst zu verlieren, das ist mir doch scheißegal. Die anderen trainieren doch auch alle viel mehr, also kannst du auch nicht mehr wollen. Und ich freue mich über meine kleinen Schritte, total. Die motivieren mich jeden Tag immer so ein bisschen noch zu laufen. Aber ein bisschen wird auch mittlerweile so 8 Kilometer, wo ich früher manchmal gar nicht die Schuhe für angezogen
habe. Die Schuhe? Da jetzt,
ja, und jetzt reicht mir. Ich
sieht man keine Laufschuhe an, so ungefähr, weil ja die Mentalität.
Und jetzt finde ich, die Runde reicht vollkommen. Das ist so meine Weinbergrunde. 8 Kilometer, hast was gemacht, fertig. Machst vorher noch ein paar Übungen. Also es wird irgendwie immer weniger. Also ich würde auch heute für 6 Kilometer rausgehen. Dann war ich trotzdem laufen. Also es macht einfach immer noch Spaß. Sonst würde ich ja auch nicht so diese Lauf-Podcasts hören oder so, oder sonst hätte ich ja auch nicht Bock, eine eigene Laufkollektion zu machen, weil es mich ja immer noch ankotzt, in anderen Sachen zu laufen. Ich will ja meinen eigenen ich liebe und lebe das Laufen immer noch und bin da immer noch mit Herzblut dabei. Auch wenn es immer langsamer und weniger wird, ne?
Aber also könntest du dir auch nochmal vorstellen, Marathon zu rennen?
Nie mehr im Leben. Nein. Also ich höre ja dann auch euch immer zu und dann sagst du ja auch immer, ey, wie krank oder verrückt kann man sein. Ich kann mir da doch nicht wie die Hanna-Zwillinge in 5-Kilometer-Steps da vorstellen und schön und dann hat man das geschafft. Nee, ich habe da einfach zu wenig tolle Erfahrungen. Also meine tollste Erfahrung war wirklich der New York-Marathon. Dann bin ich ja einmal noch in Valencia gelaufen, wo ich dann einmal auf der Toilette saß, dann einmal nochmal angehalten habe, weil ich dachte, den Berg kommst nicht hoch. Also ich weiß nicht, das ist eine bodenlose Quälerei. Also ich wirklich, ich Hut ab vor jedem, der das gerne macht. Ich gleich mal den Marathon du Médoc, wo man sich irgendwie einen reinsäuft und nachher besoffen im Ziel ist. Aber ansonsten kann ich mir da gar nichts mehr vorstellen. Also
sagen wir mal so, das wäre das Einzige, was ich mir vielleicht vorstellen könnte.
Ja, das können wir ja mal zusammen machen.
Für alle, die das nicht wissen, man läuft da von Weingut zu Weingut und wir reden jetzt hier nicht von irgendeinem dahergelaufenen Weingut, sondern wir reden von Weingütern in der Nähe von Bordeaux. Also ne, ja. Premium, ja. Und tatsächlich, man lässt sich da auch durchaus mal Zeit, ne? Da wird auch viel gewandert. Ja, ja, aber klar, die meisten laufen halt zum nächsten Punkt, da gibt es dann Wein, ja, also ne, mit Alkohol, ne, nicht ohne Alkohol, sondern mit Alkohol und dann weiter. Ja.
Doch, ich laufe nächstes Jahr mal noch einmal einen Marathon, aber im Training zu Hause, wisst ihr warum? Ich hatte mit der Elena Ulig, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ist ja eine Schauspielerin und die hat ja einen richtig coolen Instagram-Kanal, mit Milupa hatten wir da so einen Talk abends, jetzt mal ehrlich, ist ein bisschen abgedriftet, also wir haben ja dann nachher über Marathon geredet und sie kannte irgendjemanden, der ist mit 42 Jahren, ich bin ja mittlerweile 42, und dann mit 42,2 muss ich jetzt mal rechnen, wann ungefähr die Spanne 42,2 ist, ist ja jetzt dann eher dann Anfang des Jahres, ist der einen Marathon für sich gelaufen und bei jedem Kilometer hat er über die Lebensphase in seinem Leben gedacht, also zum Beispiel ein Jahr, da hat man ja nicht viel gedacht, 2 Jahre, 3 Jahre. Und eigentlich passt das ganz gut zu einem Marathon, so mit 35 war man noch so entweder voller Energie oder ist schon abwärts gegangen, also bei mir ist ja dann sportlich auch abwärts gegangen. So waren ja bisher auch immer meine Marathons, dann schreibe ich mir vorher auf, was will ich über diesen Kilometer, über diesen Lebensabschnitt in meinem Leben erzählen? Und vielleicht passt das genau auf dieses Erlebnis im Marathon. Das fand ich eine ganz schöne Idee. Habt ihr das verstanden?
Ja, total. Aber ich stelle mir jetzt gerade vor, dann läufst du im Garten rum oder die 8 Kilometer rum.
Nee, ich würde sogar hier irgendwo im Ländle 42 Kilometer vielleicht einmal hoch nach Bad Urach, wieder runter und einmal hoch nach Bad Urach. Dann habe ich irgendwann 42 Kilometer. Dann halte ich an. Dann mache ich ein Video, Leute, und dann kann ich ja dann ein schönes Video machen, wo ihr alle miterleben könnt, was ich in dieser Lebensphase erlebt habe. Und eigentlich müsste ich ja jetzt gerade so am Ziel sein, aber ihr wisst ja, nach dem Marathon ist vor dem Marathon. Also irgendwie wäre ja schade, wenn man dann keine weiteren Ziele hätte. Ne?
Aber das stimmt, absolut. Man muss ja trotzdem 42 Kilometer laufen. Ich meine, das ist halt.
Ja, aber ich kann ja
auch. Das ist das, was jetzt Ralf gerade schockiert. Ralf,
ja, aber aber überleg mal, ich kann ja auch immer 1 Kilometer hin. Ich erzähle was, 1 Kilometer zurück, 1 Kilometer hin. Ich glaube, das tut den Knochen nicht weh. Und wie schnell ich laufe, ist doch letztendlich egal. Hauptsache, ich habe im Kopf die Geschichte meines Lebens. Und da hat man ja wirklich schon in 42 Jahren ganz schön viel erlebt. Also man hat ja schon einen Marathon. Hat man ja schon gelebt.
Aber könntest du das alles erinnern? Also, da musst du dich schon vorher ein paar Tage
überlegen. Ja, da muss man sich schon mal vorher vorbereiten.
Ja, oder hast du alle deine Trainingsbücher noch?
Alle Bücher, hier zeige ich euch. Ich tue sogar meine 50 Kilometer hier aufschreiben. Und dieses Jahr, also bis Juni ging es noch aufwärts. Juli war schon schwierig und August nur noch 67 Kilometer im Monat. September 0 Kilometer. Oktober ging es mal wieder aufwärts, 73 Kilometer im Monat. Ja? Und jetzt November hatte ich mal 150 und hier im Dezember wird es schon wieder ein bisschen schwierig. Ja, also mein Anfang des Jahres war echt mega, aber jetzt die zweite Hälfte meines Jahres war so, naja.
Ja, sag mal, und das hast du uns ja schon erzählt, du bist ja stark beschäftigt gewesen im Laufe des Sommers, ja, weil du einer meiner Königsdisziplinen nachgegangen bist. Ich habe es nicht gesehen. Ja,
ja, das kann man auch nicht sehen. Am 11. Januar läuft die erste Folge.
Ah, okay.
Ach so.
Du hast noch die Möglichkeit.
Ja, ich habe noch nichts verpasst. Ich habe noch gar nichts verpasst.
Nein.
Ich habe gedacht, ich hätte alles verpasst.
Nein, ich kann jetzt noch Werbung machen in eigener Sache. Oder wenn ihr Läufer wieder die Mocky on Fire sehen wollt, diesmal nicht beim Laufen, sondern beim Kuchenbacken, dann müsst ihr am 11. Januar 20:15 Sat.1 einschalten. Da läuft dann wöchentlich das große Promi-Backen mit 8 Prominenten, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, zähle ich mich auch mit ein, aber ich durfte da mitmachen und da ging es wettkampfmäßig ums Backen. Und das ist wirklich Wettkampf. Also Ralf, es gibt ja wirklich viele Sendungen im Fernsehen, die man sich auch nicht mehr anschauen braucht, muss, wie auch immer. Es gibt sehr viel Trash. Aber das ist noch ein Format, was sehr toll, liebevoll ist und wirklich anstrengend. Richtig anstrengend.
Ja, was, und das ist eine Show, ein Abend, oder sind das, mehrere Shows mit den gleichen Leuten
quasi? Mehrere Shows, aber immer fällt einer raus. Der, der am schlechtesten gebacken hat, der durchfällt bei der Jury, der fliegt raus.
Okay.
Das ist ein richtiger Wettkampf, Leute.
Ganz kurze Sekunde mal. Erstens schon mal, was schon mal scheiße ist in der Show, ich war nicht in der Jury. Wie kann das sein?
Genau,
wie
bekommt der Meister nicht zu kosten?
Also dann hätte dir echt Spaß gemacht, da diese Kuchen zu kosten. Ne? Also war.
Ja. Wer war denn in der Jury? Fangen wir mal mit der Jury an. Wer war in der Jury?
Einmal die Eni Maiklöckles, oder Eni, die.
Eni van der Maiklöckles, ja.
Van der Maiklöckles, oder wie auch immer, die moderiert hat.
Ah, ja, okay.
Dann haben wir die. Warte mal, Betty, ich muss jetzt genau den Namen, müsste ich jetzt gerade hier...
Kenne ich doch nicht, sorry, falls ich dachte, von YouTube jemand...
Betty, ich weiß jetzt gerade, ich will mich nicht vertun bei dem Nachnamen, weil wir immer nur Betty gesagt haben, und der Christian Hüms. Mhm. Das ist ein Konditormeister, der jetzt in der Schweiz lebt, in Zürich, da auch irgendwas aufbaut. Und die Betty ist auch, ja, die sind alle richtig grandios im Handwerk Konditor. Ja, okay. Im Konditorhandwerk.
Ja. Und dann jeder backt für sich alleine oder in Teams oder in Duos oder was
auch immer? Ja, ihr Lieben, das war eine richtig lange Vorbereitungszeit. Auch ich habe mich da wie auf einen Marathon vorbereitet. Du kriegst einen Konditormeister hier aus deiner Region. Ich bin immer nach Stuttgart-Vaihingen gefahren morgens. Ich musste früh aufstehen, um 5:45. Fand das ganz schlimm.
Oh mein Gott.
Damit ich über die B27 nicht im Stau stand und um 7 Uhr in der Backstube, weil ich jetzt nicht so lange Zeit hatte, weil ich ja mittags meine Kleine aus der Kita abholen muss. Und dann mussten wir das über längere Wochen strecken, diese Vorbereitungszeit. Und er hat am Ende, glaube ich, keine Lust mehr. Sagt der Mocki, jetzt muss ich dann das musst du jetzt langsam mal sitzen. Schreib den auf. Ich habe geweint, kurz bevor die Sendung losging. Ich habe mich nicht vorbereitet gefühlt, habe sogar noch eine Konditormeisterin hier in Metzingen angehauen, dass ich da auch noch mal 2 Tage üben konnte. Also ich habe das richtig ernst genommen. Und in dieser Zeit konnte ich fast nicht mehr laufen, weil mir ist mal aufgefallen, ich kann nicht 2 Sachen gleichzeitig, wo ich alle Energie reinstecke. Ich habe dann alle Energie in diese Backkunst, in diese Backstube, habe zu Hause hier noch geübt und ja, also das war wie ein Marathon. Ich habe mich auf den Marathon.
Aber das heißt, dein Mann hat da auch sehr von profitiert, weil du hast ja wahrscheinlich trotzdem auch zu Hause ab und an mal noch was ausprobiert, schätze ich mal.
Ja, das heißt, der ist kein Kuchenbäcker, Kuchenesser. Also der ist nicht gern
süß.
Hat dann immer abends mal so ein bisschen getestet, aber meistens habe ich den Kuchen immer in der Kita abgegeben. Okay. Und dann ist der auch mal beim Konditor geblieben oder so. Also ja, ich habe den schon immer, oder eine Freundin habe ich immer, dann haben wir uns ja mit Mädels getroffen, dann habe ich den da immer verteilt.
Ja,
und den schmeckt den auch gut.
Ich würde jetzt eigentlich als Journalist fragen, und wie war's? Aber wahrscheinlich da darfst du nicht so viel drüber erzählen.
Ja, das darf man ja noch nicht verraten. Ja, aber ja ihr wisst ja, ich bin dabei. Chaos ist auf jeden Fall vorprogrammiert. Ich habe viel Dinge in den Sand gesetzt, aber wie so ein Läufer halt ist, am Ende ist er dann doch irgendwann nochmal wieder gekommen aus der Deckung. Ich habe nicht aufgegeben, also es ist auf jeden Fall total wirklich interessant zu gucken. So, also wirklich, da waren auch so die Höhen und Tiefen.
Sag mir doch deinen Lieblingskuchen. Mein Lieblings- also wahrscheinlich habt ihr doch da richtig so fancy Stuff gemacht, ne? Also nicht so.
Ja, das ist ja, das ist ja, ja, wobei, der einfachste Kuchen, den ich eigentlich, das war mein Lieblingskuchen, das war die Himmelstorte meiner Mutter. Die ist am Anfang richtig in die Hose gegangen. Also das ist da, ich holte den da aus der Form raus und dann ist der mir total verlaufen. Dann hatten wir nur noch 5 Minuten Zeit, dann wollten wir da zurück hinten in den Froster stellen, also Froster, so tiefgefroren auf minus 40 Grad. Und dann standen wir alle vor dem Kuchen, alle wollten mir helfen und haben da immer gegengehalten, weil der nicht auseinanderläuft und der Hüms stand irgendwann da hinter uns. Also ein Kuh, also ein Froster funktioniert auch nur, wenn die Türe zu ist. Ja, also zwar, also zum Lachen, das ist wirklich, ja, da muss man echt einschalten und so mal in die Tiefen der Backkunst da eintauchen. Also es war
11. Januar oder 13. Januar.
11. Januar,
Mittwochsabend. 13. Januar ist mein Geburtstag, hallo.
11. Januar, Mittwochsabend. 20:15 Uhr, Sat.1, könnt ihr in euren Shownotes verlinken.
Ja.
Also es ist wirklich witzig und ist auch, das ist noch eine der wenigen Sendungen, die man sich, finde ich, im Fernsehen angucken kann.
Sag mal, und nachbacken geht auch, weil, also ich backe ja schon mal gerne
die
Rezeptempfehlungen von den Hana Sisters nach, ne? Weil das immer sind Sachen, die mich anspringen, ja, und ich habe dann ja auch so einen bedingten Reflex, ich muss dann sofort ganz schlimm Hunger kriegen und muss das dann halt auch direkt nachmachen, ja.
Es gibt auch einfache Sachen, zum Beispiel meine erste oder Visitenkarte, ist sogar, habe ich eine New York-Torte gebacken. Also habe ich den Central Park nachgebacken. Ich habe dann noch, also ich habe auch viel da erzählt über meine Laufkarriere und also das hat auch viel mit meinem Sport zu tun. Und meine letzte Torte, wo ich mit rausgeflogen bin, die hatte auch was mit Sport zu tun. Aber ist auch egal. Also ist alles, wird total interessant und spannend.
Ja. Also auf jeden Fall ist das schon mal der grundrichtige Ansatz, ne?
Ja.
A Kuchen a day keeps the trouble away. Ne?
Ja, stimmt. Aber da
in der Zeit schon gerade und wo wir schon gerade bei Ernährung sind, Leute, achtet auf eure Ernährung, ja, nicht nur der gute Kuchen, darf es sein, ja, an dieser Stelle, ne, kleine Auszeit für Sabrina, ne, die kann sich noch ein Schlückchen genehmigen, weil wir natürlich noch auf unseren Partner der heutigen Folge verweisen wollen, ja, AG1 von Athletic Greens. Ja, ihr wisst das, vernünftig essen, versuchen frisch zu essen und euch vernünftig durch den Tag zu bewegen. Ja, gestern musste ich wieder lernen, dass viele Leute Frühstück einfach weglassen. Ja, don't do this. Das ist keine gute Idee, ja, auch wenn ihr morgens Hektik habt oder was auch immer. Und obendrauf könnt ihr dann euch noch was Gutes tun mit AG1.
Genau, so schaut es aus. AG1, langjähriger Partner, kann man schon sagen, bei uns. Unter anderem auch Partner von verschiedenen anderen Sportlern, wie beispielsweise Laura Philipp-Rick-Zabel, natürlich den Hanna-Künstler, den haben wir gerade gesprochen. Ja, es sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, die euer Immunsystem fit machen. Ist natürlich jetzt gerade in der kalten Jahreszeit auf jeden Fall sinnvoll, sich da zusätzlich noch zu wappnen gegen Bakterien, Viren und Co. Und das Ganze bekommt ihr natürlich hier über unseren Link www.athleticgreens.com/bestzeit. Wenn ihr über den Link sozusagen euren Vorrat ordert, dann bekommt ihr noch 5 Travel Packs for free sozusagen on top und einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2, gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit wichtig, Sonneneinstrahlung ist ja nicht ganz so hoch, die wenigsten werden irgendwie T-Shirt und kurze Hose aktuell draußen unterwegs sein, dementsprechend Vitamin D sehr wichtig, deswegen bleibt einfach bei www.athleticgreens.com/bestzeit.
Sag mal, da fällt mir gerade wieder ein, bei Laufen in der Sonne, also hier scheint tatsächlich die Sonne, ich kann ein Belegfoto machen, ja, also es ist wirklich wahr, heute Morgen war es nicht so schön, Silvesterlauf, wie sieht es denn jetzt mit Silvesterlauf aus? Habt ihr euch schon entschieden? Wo geht's hin?
Philipp, du erst?
Nichts Konkretes geplant. Ich habe eine Einladung bekommen tatsächlich hier von einem regionalen Silvesterlauf in der, ja, hier von den Toren Regensburgs, kann man sagen. Die hatten das, glaube ich, mitbekommen vor einigen Wochen, als ich das im Podcast erwähnt hatte, dass ich darüber nachdenke. Wir haben aber auch noch nicht so dieses zwischen den Jahren-Ding so finalisiert, muss ich sagen. Dadurch, dass ja unsere Tochter etwas früher zur Welt kam, hat mein Tochter gesagt, wir werden wahrscheinlich so ein bisschen weihnachtsmäßig Family schon machen. Also erst hier in der Gegend bei Barbaras Family und dann aber auch noch ein bisschen ins Ländle fahren, ja, wo ich ja herkomme. Das ist jetzt aber alles noch nicht so finalisiert, wann, wie lange und so weiter und so fort. Wenn dann spontan, da gibt es im Regensburger Umland primär, gibt es 2, 3 Geschichten, alles jetzt so 30, 40 Kilometer außerhalb. Aber auf jeden Fall nichts Großes. Also kein Trier, kein Bietigheim, kein, was sind sonst so die Klassiker? Peuerbach ist ja immer noch sowas, was gerne viele Leute machen. Bozen ist, glaube ich, noch so ein Ding. Das wird bei mir auf jeden Fall alles nicht stattfinden.
Ja, und ich, warte, ich habe da immer noch ein bisschen Krabbel im Hals. Mich hatte der Berthold Mertes gefragt, ob ich nicht, das wäre so eine schöne Geschichte, wenn ich in Trier laufen würde. Weil die Gesa ja da läuft mit ihrem Bäuchlein noch. Also bewundernswert, weil die auch gerade noch trainiert als Schwangere. Finde ich auch cool, dass sie da teilt. Ich habe noch zu ihr gesagt, oh, teil nicht zu viel, nicht, dass nachher wieder die Hater kommen und nicht zu viel laufen und so. Aber man hat, glaube ich, ein gutes Mittelding gefunden und ist ja auch dann der letzte Wettkampf. Und ja, ich glaube, ich würde noch nicht mal hinter der Gesa herkommen. Also mein Niveau ist auch noch nicht mal Gesa gerecht mit Bäuchlein. Und Trier wäre aber, ich wäre trotzdem gerne gekommen, aber mein Mann hat dieses Jahr so viel für mich gemacht, auf mich verzichten müssen, mich unterstützt. Und jetzt wäre das dann wieder, dann müssten wir den Freitag dahin fahren, dann nach dem Wettkampf wieder zurück, weil uns Freunde hier eingeladen haben. Dann ist mir alles wieder viel zu viel Stress und Heckmeck. Und deswegen habe ich dann leider abgesagt im Berthold. Ich wäre echt gerne da gelaufen. Vielleicht kommt auch noch mal irgendwann dazu. Und vielleicht kann dann Ruby auch da mal im Bambini-Lauf mitstarten. Also es ist echt so ein mega toller Lauf und so eine tolle Veranstaltung. Und eventuell laufe ich noch vielleicht hier in Tuttlingen, hat mir gestern meine Freundin geschrieben. Da laufen einige hier. Dann würde ich vielleicht mal testen, wo stehe ich überhaupt gerade? Was habe ich überhaupt drauf außer Zahnbelag? Aber ich muss erst mal wieder richtig fit werden. Also jeder, ihr hört das ja auch, mein Schnupfen und mein Krammel. Also man muss ja jetzt nicht mehr auf Biegen und Brechen irgendwo laufen, wenn nicht, dann nicht. Ja, ich würde nur gerne mal vorher wissen, was ich überhaupt noch kann, weil wenn ich da beim Dreikönigslauf laufe und ich wette, da dieses Jahr wieder die Hanna Klein oder vielleicht auch sogar Alina läuft, gut, wobei mit denen kann ich eh nicht, aber vielleicht hat die mich nicht noch überrunden. Also ja, also einen gewissen Anspruch hat man dann schon, wenn man irgendwo eingeladen wird, dass man nicht ganz hier gar nichts kann. Ne? Also irgendwie muss man dann doch ein bisschen was machen.
Und ich habe gehört, dass du nicht kommst nach Trier und dann...
Da ist so viel Budget frei geworden, dass sie dann direkt Ralf eingekauft haben.
Habe ich jetzt, ich habe ja auch die Einladung von Berthold, die steht auch noch, ja, weil ich war ja da bei dem Event zum Läufer und zur Läuferin des Jahres. Und ich war da tatsächlich noch nie, also auch nicht gucken oder beruflich oder was auch immer, ich bin noch nie da gewesen. Ja, also
das
Erlebnis habe ich halt noch nicht gehabt. Ja, aber wenn ich da jetzt hingehen würde, dann würde ich da ja auch laufen wollen. Ja, und lieber Berthold, es ist wahnsinnig nett, dass du mich eingeladen hast und ich muss das auch unbedingt noch machen. Der Lauf für die Opas, ja, also für mich, ist aber erst um 16.50 Uhr.
Ja. Ja, stimmt, erst am Nachmittag.
Das ist am Nachmittag nach den Elite-Läufen, ja.
Ja,
stimmt. Und das ist dann leider ein bisschen zu spät, weil wir machen eigentlich eine ganz schöne Geschichte an Silvester. Wir machen Nachbarschaftshopping. Ja, das heißt, bei vier unterschiedlichen Familien Vorspeise, Hauptspeise, Dessert und After-Event-Party, ja, mit Schallplatten auflegen. Ja, also so richtig Vinyl, wird da aufgelegt. Und da bin ich natürlich auch in der Pflicht abzuliefern, ja. Also jetzt nicht nur Vinylmäßig, sondern eben auch was Dessert bin ich natürlich.
Dessert bist du
Und das kriege ich dann einfach nicht hin, ne? Weil das ist leider nicht direkt um die Ecke Trier von uns aus. Nee. Ja, 2 Stunden musst du rechnen und es wird leider ein bisschen zu spät dann. Ne? Das heißt, ich werde wieder den Shortcut machen und in Köln auf der Mehrheimer Heide laufen.
Ah, okay. Ja,
wo letztes Jahr Konstanze
gelaufen ist, weil Trier ja ausgefallen war, kurzfristig, und dann ist Coco da gelaufen. Ja, aber Coco läuft doch jetzt noch
Barcelona.
Barcelona, ne? Genau.
Da sind sehr, sehr viele gute dieses Jahr irgendwie vor Ort noch. Auch Jakob Ingebrigtsen schon gewesen.
Ja, auch die Krofta wieder. Dann treffen die erstmal auf der Straße zusammen. Ja,
also so ungefähr in der Preisklasse spielt sich das hier in Köln auch ab.
Ja.
Ja, aber ich weiß ja nicht, was wir machen. Vielleicht, wir haben ja das letzte Mal Family-Staffel gemacht. Das heißt, wir sind mit Nachbarn 3x3,33 Kilometer gelaufen.
Okay.
Ja, und zwar so, dass immer in den Staffeln die Familien getrennt waren. Also damit jetzt kein Stress entsteht. Ja, ein bisschen langsam gelaufen und so weiter. Ja. Also immer einer aus einer Familie und dann Staffel zusammen. Und wir waren Vierte und Sechste in den Staffeln. Also war schon okay.
Ja.
Aber vielleicht laufe ich auch einfach 5 Kilometer. Weil, Philipp, deshalb noch ein kleiner Flashback zu unserer Festival 500 und Festival 100 Ankündigungen, ja, weil da jetzt auch nochmal Fragen kamen. Ja.
Gab es Nachfragen, ja.
Genau, ich also Festival 500, ja, ist auch was für Sabrina, ne, 500 Kilometer zwischen Weihnachten und Silvester, Radfahren.
Nee, da bin ich raus. Außerdem habe ich die Ruby nächste Woche, da habe ich keine Zeit für.
Da gibt es doch einen Kindersitz hinten.
Um Gottes Willen, da schreit die. Wenn die schon, wir waren jetzt vorgestern auf dem Häsel, wollten wir mit der Bob fahren. Ich glaube, wir waren 2 Minuten draußen, da war es so windig. Ah, und da mussten wir wieder rein. Also die Ruby kommt so vom Härtegrad her eher nach meinem Mann. Also so ein bisschen Wind
mag sie. Die Männer gedisst, ey. Ist das
ja, und dann muss man aber auch bei der immer alles sauber sein. Also so ist mein Mann auch. Also ich dachte, Philipp ist so interessant, aber ich wollte auch noch sagen, Philipp, du musst dir ein Thule holen. Oder weil jetzt, also ich bin am Anfang immer, ich konnte nicht anders als mit der Ruby laufen, weil ich habe ja, wie gesagt, mein Mann arbeitet von morgens 8 bis abends spät. Und das war dann immer schön, aber teilweise auch nervig, wenn sie raus wollte, dann musste ich mit der stehen bleiben. Und wenn du deinen Lauf machen willst, du musst stehen bleiben, dann nervt dich das nur an. Ja, deswegen verstehe ich dich auch mit einer Stunde Ruhe haben. Aber jetzt letztens hatte ich sie mal wieder im Kinderwagen und dann rief sie immer, schneller Mama. Und dann musste ich sie immer wegschieben. Da hatte die einen Spaß dran. Also irgendwann kommt dann auch wieder der Spaß mit Kind und die redet mir jetzt auch schon eine Tomate an das Ohr. Also ist auch witzig, mit Kind zu laufen. Ne? Nächste Woche denke ich mal, oder vielleicht sogar am Freitagmorgen, gehe ich mal mit dir laufen. Mal gucken. Aber darf nicht zu kalt und nicht zu windig sein, weil das ist, du Ruby ist auch kein Kind für den Waldkindergarten. Also so ein bisschen
doch,
da.
Doch, gerade dann. Gerade dann.
Ach, nein.
Ja, ja, danach hast du 75% weniger.
Kind.
Genau, 75% weniger.
Ja. Aber ich gehe schon viel mit der raus. Also ich mache schon viel draußen
also,
mit der.
Ich schwöre darauf. Gut, meine beiden waren da. Das, ja? Ja, super.
Die Kinder sind auch sehr sozial eingestellt und die sehen halt auch, die finden Blätter oder Steine und können da was mit anfangen. Da können ja viele Kinder heute gar nicht mehr irgendwo aus Blättern irgendwas bauen oder mit Steinen. Ganz interessant.
Und, keine Ahnung, Hämmern, Sägen, hast du nicht gesehen. Also, also so ein Kram, ne?
Ja.
Wir waren aber bei Festival 500 kurz
stehen geblieben.
Also 500 Kilometer Radfahren, ne, das ist ja eine große Nummer, haben wir gesagt. Ja, und dann habe ich ja die Festival 100 ins Spiel geworfen. Tatsächlich ist das keine große Geschichte, sondern das wird halt immer mal wieder ins Rennen geworfen von Lauf-Communities, von Laufclubs. Ja, und zuletzt ist das etwas größer gemacht worden, 2020. Das war, wie ihr euch erinnert, noch in der Hochzeit der Corona und Corona-Lockdowns und alles virtuell und so weiter, von Pushing Limits. Ja, die haben eigentlich dann auch Festival 500 machen wollen, ja, als Triathlon-orientierte Community, aber haben sich kurzfristig dazu entschieden, Festival 100 ins Leben zu rufen und für ihre Community zu machen. Und die Buben sind halt dann auch in dieser Woche in einer Einheit Marathon gelaufen, damit du dich mal ein bisschen entschlagst. Ne? Weil sonst musst du ja irgendwas so um die 12,5 oder was laufen pro Tag. Ne? Weil
es jeden Tag,
halt, sind halt 8 Tage, hast du halt dann Zeit für deine 100 Kilometer. Ja? So, jetzt gibt es keine offizielle Festive 100. Mhm. Jetzt können wir, Philipp, natürlich noch mal ganz kurz mit unserer Strava-Gruppe da drauf gehen. Ne, ist jetzt unabgesprochen, ja. Wir sind hier gerade beim Brainstormen.
Ich bin gerade tatsächlich in unserem Strava-Account drin. Also wir können das wahrscheinlich irgendwie umschreiben, dass das für unsere Community theoretisch machbar wäre, denke ich.
In unserem Strava-Account, Sabrina, sind ungefähr 1500 Leute.
Wow, ja, cool.
Ja, also das ist schon eine kleine Community.
Ja,
also pass auf, Leute, wir können es ja einfach so machen. Wenn ihr Bock habt, Festival 100 zu machen, ja, dann schaffen wir das jetzt auch noch bis Heiligabend, dann geht es nämlich los, Heiligabend, das auf jeden Fall ein bisschen umzugestalten, im Zweifel mit Postings in unserer Strava-Gruppe das anzufeuern. Ja, und Philipp, 100 läufst du schon in der Woche, ne? Entschuldigung, das ist wahrscheinlich eine Beleidigung, ne?
Nee, also wir versuchen es ja so massenkompatibel wie möglich zu machen. Das ist eigentlich immer was wir auch in der Zusammenarbeit mit Partnern versuchen. Dass das
100 ist schon anspruchsvoll.
Ja, ich wollte gerade sagen, also finde jetzt mal fest, 100. Ich weiß jetzt nicht, was unsere Community so im Durchschnitt pro Woche rennt, aber 100 Kilometer ist ja jetzt trotzdem für die meisten ist wahrscheinlich nicht komplett wenig. Also das ist ja schon eine gewisse Challenge, nein, aber, oder?
Also es muss ja, also für mich jetzt, damit ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt keine Festive 500. Festive 500 ist auch kein Pappenstiel.
Nee.
Das ist da schon gar nicht bei Winterwetter. Ja?
Ich finde 100 ist machbar.
Finde ich auch.
Finde ich
wahrscheinlich Ziel, so, ja? Der Sweet Spot, ja? Wahrscheinlich, ja.
Ja. Ne? Also es ist eine Herausforderung, es ist nicht Pille-Palle, ja, und es werden sich viele quälen müssen. Ja, also sagen wir so, wenn ich da einsteige, ich muss mich richtig quälen. Ja, und zwar richtig.
Ja, aber dann hat man direkt den Weihnachtsspeck wieder weg oder der kommt erst gar nicht.
Hast du mich gerade dick genannt oder was?
Nein! generell, man isst ja schon mehr zwischen den Feiertagen und sowieso.
Auf jeden Fall.
Ich esse immer so viel.
Und ist doch besser, die Challenge da noch im alten Jahr zu machen, als immer dieses Ganze am Anfang des Jahres. Sind ja alle immer noch so bis Februar motiviert und dann geht ja wieder bergab.
Lässt nach.
Ja, also, was hast du im Moment so im Schnitt, Philipp, in der Woche?
Um die 100 tatsächlich. Die letzten Wochen zu mehr hat es nicht gereicht. Ich habe schon auch mal eine 30 oder so gemacht, aber es gab auf jeden Fall auch Tage, wo ich nichts gemacht habe, weil ich eine Nacht mehr oder weniger auch mit durchgemacht habe, sozusagen. Also, das kommt ungefähr hin gerade, ja. Vielleicht auch sogar nur 90.
Ich sehe schon.
Ich finde das aber toll, dass du auch manche Ehepaare, die schlafen ja dann extra getrennt, damit der Mann schlafen kann. Also bei euch, ihr teilt euch so dieses Ganze.
Also das ist tatsächlich schon so, dass Barbara das ab und an auch gesagt hat, dass ich das machen soll, wenn wir jetzt irgendwie, wenn sie wusste, dass ich jetzt irgendwie einen langen Tag habe. Wir hatten jetzt auch echt noch viel so Verhandlungskram und Planungen für 2023. Ich musste bis einen halben Tag irgendwie unterwegs im Auto oder gestern war auch so ein verrückter Tag, ich war kaum zu Hause. Dann sagt sie schon manchmal, ja komm, schlaf im Gästezimmer und so, dann bist du auf jeden Fall fit, weil du ja tagsüber jetzt auch nicht irgendwie den Schlaf nachholen kannst. Aber um ganz ehrlich zu sein, irgendwie fühlt es sich nicht so richtig an. Irgendwie möchte ich ja das auch so miterleben. Also es ist ja auch eine Zeit, die vergeht jetzt ja dann eben wahrscheinlich gefühlt viel zu schnell. Und dadurch, dass ich jetzt mir so den Luxus auch ein bisschen erlauben kann, das zu machen, weil ich jetzt vielleicht nicht am nächsten Morgen um 7 Uhr im Büro stehen muss, möchte ich das auch irgendwie miterleben. Ja. Weil es ist ja auch so, das weißt du ja so oder so auch in meiner Sport, dass du eh dein ganzes Leben alles diesem Sport zu 100% untergeordnet. Jeder deiner Partner musste dem sich auch unterordnen. Ja. Oder meistens hat er die Beziehung irgendwann nicht so lange gehalten. Stimmt. Das ist ja dann schon auch irgendwas, wo ich jetzt dann in der Zwischenzeit mit ja auch inzwischen, Ralf belächelt das natürlich immer, aber jetzt, ich bin auch schon 35, dass man da auch dann halt manche Dinge anders sieht, anders auch persönlich priorisiert, wo dann denkst, ja, es ist Sport und ja, ich habe auch noch Bock auf Sport, darum geht es gar nicht, aber es gibt auch Dinge, die mir inzwischen einfach wichtiger sind.
Ja.
Und deshalb, die letzten zwei Rechte waren jetzt nicht ganz so, ja, sagen wir mal, habe ich
so
jetzt nicht
rund.
So viel
gemacht.
Genau.
Ja, aber solange man ja noch im Bereich des Stillens ist, kannst du ja erstmal nicht helfen.
Genau.
Nee. Also, gut, wobei ich habe sie ja, glaube ich,
von. Man muss ja immer, ist ja immer eine Abwägung.
Spaß.
Ja, ich verstehe die emotionale Anteilnahme, die du ja anstrebst, ja. Aber man muss ja auch den Stresslevel sehen, ja. Da muss man gut abwägen, ob man sich beide diesen Stresslevel geben will, ja, oder ob man
das halt. Es ist auch immer gut, wenn einer von beiden noch ausgeruht ist, sozusagen.
Ja, weil du kannst ja dann im Zweifel an anderer Stelle Sachen abwägen.
Genau.
Ne?
Genau.
Weil, wie gesagt, ich kann nicht stillen, ja. Ich habe zwar total geile Brüste, aber ich kann nicht stillen.
Wisst ihr, wie wir das gemacht haben, irgendwann? Also am Anfang habe ja nur ich gestillt, dann ist ja die ersten 3 Monate neben uns gelegen. Also das waren so die schlimmsten Nächte. Da war man so 2-mal in der Nacht wach. Da ist mein Mann natürlich immer wach geworden. Nach 3 Monaten kam die in ihr eigenes Zimmer, weil die irgendwie, hast du gespürt, die will jetzt alleine schlafen. Dann habe ich die vielleicht noch einmal in der Nacht gestillt. Das andere Mal haben wir ihr abgepumpte Milch schon vorher in ein Fläschchen getan. Mhm. Und dann hat er Kai ihr gegeben. Weil wisst ihr, das Schlimme ist, ich schlafe ja mit Oropax. Und es ist heute noch so, bis ich die Ruby höre, da ist der Kai schon längst im Zimmer und hat die entweder geholt oder beruhigt. Also ich kann einfach leider nicht ohne Oropax schlafen. Da würde jeder sagen, Rabenmutter oder das, ich hab.
Quatsch.
Der Kai holt also die darf, dann.
Also erstmal von diesem Rabenmutterzeug, da muss man sich komplett frei machen. Ja, oder Rabeneltern oder was auch immer, ey, entspannt euch, Leute. Ja, erstens, jeder soll es so bitte machen, wie er es für richtig hält.
Ja, stimmt.
Zweitens, nirgendwo einmischen. Das ist mal das Erste. Ja, solange Es sei denn, Kinder werden geschlagen oder was auch immer. Ja, da gehe ich immer dazwischen. Ja, macht man sich auch keine Freunde, aber gehe ich trotzdem dazwischen.
Ist egal. Ja, würde ich auch.
Ja, aber ansonsten muss da jeder mit klarkommen. Ja, und jeder muss auch, man kann sich ja nicht komplett aufgeben. Ne? Also als eigener Mensch, mhm, ja, sich komplett aufgeben, das funktioniert nicht. Das ist auch falsch. Das ist sicher falsch. Ja, und wenn du sagst, die Stunde laufen ist für mich die Abschaltphase, mhm, am Tag, ja, dann ist das extrem wichtig, weil an einer anderen Stelle gibst du das doch wieder zurück. Ja, und wenn du Sabrina sagst, ja, beim Laufen will ich auch mal meine Ruhe haben, ja, und das nicht gelabert wird, ja, oder ich habe Bock mit der Kleinen im Laufkinderwagen eine Runde zu drehen, dann ist ja egal, was das für ein Tempo ist, dann ist man halt einfach ja nur draußen. Und
genau,
das.
Ja.
Das ist doch beides richtig, ja, und beides genauso wertvoll.
Ja.
Und dann kann man, also als Mann, wenn ich an einer bestimmten Stelle nicht helfen kann, dann kann ich aber was anderes machen.
Ja.
Ja, und dann kann ich tagsüber was anderes machen, ja, oder eben ausgeschlafen sein, ja, und dann am Tag sagen, so, ich gehe jetzt mal eine halbe Stunde laufen mit dem Laufkinderwagen und dann kannst du dich hinlegen.
Mhm.
Verstehst du? Da muss man halt, glaube ich, nur einen Ausgleich finden. Aber letztlich muss das natürlich jeder für sich selber regeln und hey, lasst euch nicht da reinreden. Das
aber dann entwickelt sich auch. Also ich finde, mittlerweile ist es schon total easy. So wie das mit der Ruby läuft, die ist schon eine coole Socke. Und ja, jetzt mittlerweile, aber wenn wir dann nochmal auf das Thema, würde ich mein Kind motivieren, Sport zu machen. Ich würde auch gerne mit der mal in Leichtathletik gehen, weil die läuft so gerne. Jetzt will sie immer bei uns unten Block, also im Zuhause. Mama, können wir nochmal laufen und fangen spielen? Das ist ja jetzt so spielerisch. Und die sieht ja auch immer, Mama, laufen. Mama, warst du laufen? Wenn ich die manchmal aus der Kita abhole in Laufklamotten, oh Mama, warst du wieder laufen? Also die kriegt das ja schon vorgelebt, oder? Ich muss mit ihr in den Keller gehen, Kraftübungen machen. Leider machen wir da keine Kraft. Ich schaukel sie da nur hin und her. Aber die Kinder sehen ja schon dieses, ja, die machen irgendwas für ihren Körper, ne? Also mein Papa, mein Mann halt nicht so, aber ich, der Kai fährt halt Fahrrad neben mir. Also das ist schon schön, so wie die Kinder das so mit, wie die da so mit reinwachsen in dieses Leben.
Ja gut, ich meine, sagen wir mal, in solchen Haushalten wie bei euch, da hast du ja keine andere Wahl.
Nee, hast du keine andere Wahl.
Hast keine andere Wahl.
Ja. Das kann man nicht umhin wahrscheinlich.
Das kann natürlich dann irgendwann auch umkippen.
Ja, weil, wie gesagt, bei meinen Eltern, ich am Anfang haben sie uns noch mitgenommen im Training früher, da habe ich irgendwann gesagt, ich will nicht. Und irgendwann kam dann aber von selbst heraus. Also ich finde, zwingen darfst du eh nie ein. Meine Intention kam dann wirklich dann auch von mir selber, dass ich dachte, das Talent nutze ich womöglich, aber ist immer am besten alles ohne Druck irgendwo, ne?
Ja, ja aber ja, also sagen wir mal, wir können uns ja schwer vorstellen, also Kinder, die jetzt dann nur so am Computer sitzen und zu Hause, schon schwierig, ne?
Oh, das wäre schlimm. Das kann man sich nicht vorstellen. Zumal, wie gesagt, das ist ja auch, also ich höre jetzt mittlerweile gern Podcast, also du wirst ja schon überall mittlerweile Bescheid, dann guckst du auf Insta hier rum. Ich merke immer mehr, je mehr du die Phasen hast, ohne dieses ganze Tralala, die werden auch für die Zukunft immer wichtiger für uns Menschen, da du einfach mal, also ich könnte auch nie während dem Laufen einen Podcast hören, das geht gar nicht, also wie gesagt, beim Bügeln, leichte Tätigkeit und ich lass mich beschallen, aber Laufen ist sowas noch von genießen und diese Momente sollte man sich auch noch beibehalten.
Moment, du redest hier gerade ganz extrem gegen dieses Format.
Ich weiß.
Ja, ganz viele
Formate. Davon leben wir.
Ich bewundere euch alle da draußen, dass ihr euch dieses Gelulla, und jetzt bin ich auch noch dabei, da anderthalb Stunden anhören könnt während dem Laufen. Ich würde dann so vieles vergessen oder so. Also ich kann da nur beim Bügeln, da ist ja jeder anders. Ich brauche beim Laufen meine Ruhe. Ich muss auch keine Musik beim Laufen haben. Außer irgendwie beim Krafttraining oder jetzt da hier beim Crossfit eine Viertelstunde, wo du hier so ein mega Tabata in der Wahl machst und die pusht dich richtig, so die Musik, oder beim Wettkampf. Aber nie beim schönen Laufen durch die Natur.
Und wenn du die 5 Kilometer Fahrrad fährst?
Ach, ich will dann kein Fahrrad fahren. Da will ich ja auch nichts hören.
Ja, ich höre im Auto auch nicht.
Doch, Podcast im Auto total. Ich will gar kein Radio mehr hören, also da höre ich auch nur Podcasts.
Ja.
Das ist schön, dann die 3,5 Stunden hoch nach Siegen, wenn du Ruby, die will jetzt immer Radio Teddy hören. Jetzt muss ich immer mit der Radio Teddy hören.
Oh mein Gott.
also Kinderlieder und so, und dann sagt sie jetzt immer lauter, lauter. Also ich kann die manchmal sogar selber nicht verstehen, das ist total verrückt.
Wie oft ich Benjamin Blümchen im Auto gehört habe, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ja? Aber irgendwann haben die auch ihre eigenen Hörgeräte, dann Apparate, dann ist das ein bisschen einfacher. Ne?
Ja.
So, jetzt brauchen wir noch einen Wahlspruch, Mocki, weil der Philipp muss los. Ne? Weil
ich muss los. Ich will aber auch jetzt hier nicht, wir sind ja hier, wir haben noch keine 2 Stunden, Leute. Also ich will die Party auch nicht crashen. Wir können auch die 2 Stunden voll machen. Nicht, dass es eine Enttäuschung wird für alle, die jetzt heute hier zuhören und dachten, wenn Mocki dabei ist, dann wird es ein XXL-Treffen wie beim letzten Mal mit 2,5 Stunden. Und jetzt hören wir hier nach sage und schreibe in der Stunde 49 auf.
Noch 10 Minuten. Wo musst du denn gleich hin?
Wenn ihr die 10 Minuten auch macht, super gerne. Ich muss trotzdem mich leider ausnahmsweise heute schon aus der Sendung verabschieden. Aber das soll natürlich nicht heißen, dass ihr nicht das noch zu einem schönen Ende führen könnt in 2 Stunden. Jetzt sind ja noch 10 Minuten übrig. Ich würde trotzdem
noch
sagen,
halten wir die noch voll.
Ich wünsche allen schon mal schöne Weihnachten, frohes Fest, hoffentlich entspannte Zeit zwischen den Jahren. Könnte es sein, dass wir zum Silvesterdatum oder in der Silvesterwoche auch nochmal eine Folge machen. Das wäre, glaube ich, alles andere wäre für die Leute eine Enttäuschung. Wen wir da dann vielleicht noch gewinnen können in dieser Zeit, das müssen wir mal selber noch schauen.
Ich habe noch einen Tipp für euch.
Okay.
Sarah Ben Fares, die müsst ihr unbedingt mal einladen, oder habt ihr die schon im Podcast?
Nee, die haben wir noch nicht.
Die ist jetzt sagenhaft 37, 47 oder was, schlag mich tot gelaufen. Sensationell, was die Frau für eine Karriere jetzt schon in einem Jahr gemacht hat, das junge Mädel, so noch voller positiver Energie, Unbekümmertheit, Wahnsinn, Wahnsinn, die müsst ihr unbedingt einladen.
Kommt auf unsere Liste. So, ja. Philipp, los geht's.
Philipp, hau ab. Tschüss.
Ja. Tschö. Ne?
Wir machen ciao,
schöne Weihnachten. Ciao.
Euch auch. Ciao.
Tschüss. Takeover vom Bestzeit-Podcast. Ja, jetzt mit Sabrina und Ralf. Nee, pass auf, wir schauen auf jeden Fall nochmal, weil wir es ja noch gar nicht gemacht haben oder nur in Auszügen gemacht haben.
Ja.
Ja, war ja ein besonderes Laufjahr. Ne? Also angefangen von Weltrekord im Marathon, ja, haben wir schon fast alle wieder vergessen. Ja,
aber ja, das stimmt. So.
Bis zu, das hast du ja gesagt, na Breite, Dichte und Spitze in der deutschen Szene, die sich wirklich gewaschen hat. Und die, da müssen wir sehr, sehr lange zurückgucken in leider auch dunklere Zeiten der deutschen Leichtathletik.
Ja, vor meine Zeiten sogar.
Ja, genau. Wie beobachtest du denn diese Entwicklung in diesen Bereichen, die ja eigentlich so ist, dass ein Überfluss an Talent da ist? Ja, haben jetzt mehr Leute kapiert, dass wenn man auf den unteren Distanzen nicht weiterkommt, der Weg auf die Straße und dann in entsprechend Richtung Marathon vielversprechend sein kann? Oder woran liegt das?
Na, ich finde die Mädchen, also ich beobachte ja meistens immer die Mädchen irgendwo. Ich glaube, die sind alle professioneller im Training, was, wie schon gesagt, Krafttraining angeht, Verletzungsprophylaxe. Aber vor allem, wie gesagt, das Kraft- und Stabilisationstraining sind die alle viel, viel weiter, als wie wir vor 10, 15 Jahren waren. Und damit kompensieren die viel. Und damit kannst du natürlich auch mit weniger Talent schneller laufen. Und die sind, weiß ich nicht, also die meisten, die ich ja jetzt gerade auch beobachte, sagen wir ja ganz ehrlich, das sind ja auch jetzt nicht hier so Rausposauner, wie ich immer war. Also die konzentrieren sich auf ihre Sache, auf ihre Leistung. Also ab und an hörst du ja jetzt, was ich richtig cool finde, mal der Hanna Klein und der Alina in dem Auslaufen-Podcast bei der Übernahme. Finde ich auch interessant, mal von denen zu hören. Aber die konzentrieren sich auf Wesentliche. Und da muss ich jetzt auch mir, auch Kritik an meiner Person, ich habe mich nicht immer auf das Wesentliche konzentriert. Ich habe mich auch viel im Außen aufgehalten. Natürlich hat einem dann auch wieder mehr Geld eingespielt auf der anderen Seite, aber Leistung hätte womöglich noch mehr kommen können, wenn man sich noch mehr nur auf diese Sache konzentriert hätte. Aber ich habe halt immer dann auch die Leute oder meine Fans unterhalten. Ich hatte ja dann immer eine Homepage, wo ich jede Woche immer geschrieben habe, erzählt habe, dann hast du natürlich da auch schon damals Kritik einstecken müssen. Mit der musste man sich auch auseinandersetzen. Und was ich heute entdecke an den Mädels, sie sind echt sehr schlau, sind viele schlaue Mädels, auch wenn du dir die Schöneborns anguckst, die sind studiert, die kennen den Körper, also die wissen auch so diese ganze Anatomie vom Körper, da setzen die natürlich ihr Wissen dann auch ins Training um, und es sind alles bewundernswerte Damen, die da gerade unterwegs sind.
Es sind aber ja trotzdem wahnsinnig unterschiedliche Entwürfe, ne? Also nehmen wir mal jetzt die reinen Sportlerinnen, ja, also Miriam Dattke oder Katha Steinruck, Heinrich, die Profiläuferinnen sind.
Ja.
Ja. Und jetzt noch nicht so viel anderes Nehmen dabei haben oder dual unterwegs sind.
Ne? Ja.
Die Deborah und Rabea Schöneborn hast du angesprochen.
Mhm.
Medizin respektive Psychologiestudium. Ja. Also das ist schon sehr herausfordernd, ne?
Und ja,
wirklich Wahnsinn, was die daraus machen. Mhm. Ja, und dann Domenica Meyer, zweifache Mutter.
Nee, genau, stimmt, die habe ich jetzt gerade vergessen.
Ja. Ja. Also sehr unterschiedliche Entwürfe.
Ja.
Ja. Ist denn das, was da im Training hintersteht, irgendwie ähnlich oder vergleichbar oder so weiterentwickelt worden im Vergleich zu dem, was du trainiert hast?
Ja, die trainieren smarter, also ich glaube effektiver. Ich würde heute nie mehr wieder dazu tendieren, hier, das ist mega toll, wenn ich 250 Kilometer in der Woche mache oder gar 200. Ich glaube auch eine Domenica, wenn dich mit der unterhältst, die trainiert dann genau wirklich zweimal in der Woche ihr Tempo, das was sein muss, die nutzt die Zeit, die sie dann hat, und dann trainierst du natürlich auch mehr Qualität statt Quantität, was ja dann auch irgendwann da Arne Gabius auch auf seine letzten Tage so noch mit eingeführt hat. Und je älter du dann wirst, desto smarter musst du auch trainieren. Und an vieles erinnert sich ja auch der Körper, aber du musst dann schon und auch immer wieder verschiedene Reize einsetzen. Und ja, also deswegen, glaube ich, sind die alle gerade so und die konzentrieren sich mega.
Ja.
Also auch Domenica, stimmt, dann hat mich dieses Jahr, das ist für mich unfassbar. Aber du musst natürlich auch einen Mann dahinter haben, der dich dann auch nachmittags irgendwo hilft, auch neben dem Job noch. Die sind halt auch noch jung, da kannst du auch noch so mit deinen Terminen, du schaffst einfach auch mehr, wenn du jung bist. Das muss man auch sagen. Also, aber toll, auch diese Ben Faris, wie ich die irgendwann dieses Jahr, ist ja irgendwann mal, glaube ich, beim Deutschen habe ich die das erste Mal beobachtet, mit welcher Unbekümmertheit die einfach hinter der Alina Reh hergerannt ist und sich das getraut hat. Da habe ich noch zu meinem Mann gesagt, ach so, bin ich früher auch einfach mal hinter der Irina hergerannt. Entweder das klappt oder das klappt nicht. Und diese Unbekümmertheit, die wünsche ich jedem noch so in seinem Dasein, weil die hilft einem noch. Irgendwann wird das natürlich wieder schwieriger, aber Wahnsinn, wo ich das jetzt las, letzte Woche hier 31,47 oder lass mich lügen, ich weiß nicht genau die Zeit. Das ist unfassbar, die ist ja noch richtig jung. Also
ja, die kommt natürlich aus einer Lauffamilie, ne? Also ja, noch Geschwister,
genau.
zwei weitere Schwestern, die auch laufen.
Ja, habe ich
und
auch
ihr
gelesen.
Vater ist ja Franzose, ja, und war international über 1500 Meter unterwegs.
Ah, okay.
Ja, also das ist der Hintergrund da. Ja, also eine ganz spannende Familien.
Ja, deswegen lade die unbedingt mal ein. Das ist auch total.
Ja.
Und ich fand das auch jetzt hier von der Yolanda Calabis, also das fand ich total interessant, die Ansätze von der Mutter, die ja die ganzen Fehler schon in ihrem Leben gemacht hat, auch mit Trainingslagern, das war eine total interessante Folge von euch. Und wie viel die auch noch Ausgleichstraining machen, finde ich top. Also viele sind ja auch dann schon mit 25 ausgebrannt und du weißt gar nicht mehr, was du da noch draufsetzen sollst, um nochmal weiterzukommen. Also welche Reize. Irgendwann hat halt dein Körper auch die ganzen Reize schon mitgenommen, erkannt und du kannst dann gar nichts mehr verändern. Und das muss man sich auch immer bewahren, dass man immer noch irgendwelche Reize hat, die man wieder setzen kann, um nochmal einen Step zu machen.
Ja, aber der Weg ist ja dann oft, dass man sagt, okay, ich bin jetzt zu langsam für 1500, also laufe ich jetzt 5:10.
Ja,
ist man da vielleicht zu langsam, dann geht man auf Halbmarathon respektive Marathon, ne? Weil ja eine spannende Tendenz halt sicher auch ist, was machen die Topläuferinnen von der Bahn, ja, also von der Leichtathletik 400 Meter Bahn, also Klosterhalfen, Alina Reh, Hanna Klein, was machen die in den nächsten 3 bis 5 Jahren? Ja, das ist ja ganz, ganz spannend zu sehen, ja, weil Constanze Klosterhalfen mal einen kleinen Ausflug auf Halbmarathon gemacht, gleich richtig abgeliefert,
ja.
Hanna Klein jetzt gerade mal in der Vorbereitung eine 15 Kilometer gelaufen, Ja, richtig gut gelaufen.
Ja.
Alina Reh wieder ein fantastisches Rennen bei der Cross-EM abgeliefert. Ja,
ich finde das auch so toll, dass Alina jetzt...
Siehst du alle dann auch irgendwann auf der Straße und in Richtung Marathon?
Ja, auf jeden Fall. Also ich könnte alle nur einfach mal sowieso die Erfahrung zu machen, Marathon zu laufen, aber schon allein mit dieser Statur, mit dieser Athletik und mit dieser Grundschnelligkeit, die haben und alle mitbringen, gerade Alina ist prädestiniert auch für die Straße. Hanna auch, also das ist schon allein diesen Schritt, diese Schrittlänge, die da hat, das ist unfassbar. Ich weiß noch, ich erinnere mich an einen Silvesterlauf noch in Backnang, wo sie mich schwer eingeladen haben. Dies war 0 Grad. Mockenhaupt musste man natürlich wieder schön in ganz kurz und knapp nackig, halb nackt laufen. Und die hatte noch Mütze, Schlapper, Oberteil, Longsleeve, lange Zeit und die hat mich weggehauen. Ohne Ende. Also da habe ich auch, ich habe mich eigentlich in Grund und Boden geschämt, dann ich da wieder halb nackt und wollte da athletisch irgendwie am Start stehen. Also das sind halt immer so Momente, da zählt halt wirklich die Leistung und nicht da drumherum. Also ich, wie gesagt, ich kann immer wieder auch Kritik an mir üben. Also da war, ist eine ganz, ganz tolle, smarte Läuferin, finde ich, die Hanna.
Ja, stimmt.
Wirklich richtig toll. Und eigentlich ist die noch gar nicht so groß aufgefallen, weil die womöglich also der breiten Masse, weil die womöglich also 1500 da mal rumläuft, 5000, lass die mal
also
richtig...
Also in der Weltklasse, ne? In der Weltklasse.
Um ja, aber auch sagen, so bei der breiten Leichtathletikmasse. Lass die mal jetzt überall mal die Straßenläufe mal laufen oder auch mal einen Marathon, weil wir reden ja jetzt mehr dann von Schöneborns, obwohl jetzt eigentlich eine Hanna Kleine ganz andere Leistung mitbringt, schon allein von der Unterdistanz her. Ne?
Ja, das stimmt.
Ja. Ja.
Sag mal, und ist eigentlich der Verband irgendwann mal auf dich zugekommen und hat gesagt, komm doch mal in so ein Trainingslager und erzähl mal, was man alles für Fehler vielleicht sein lassen könnte?
Nee, die halten nichts von mir. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht liegt das aber auch daran, wie ich mich, vielleicht denke ich da auch falsch, aber die Verabschiedung schon allein vom Verband war ja nicht in Ordnung, wie das gelaufen ist. Das war ja damals noch, das habe ich euch aber auch da in der vor 2 Jahren Folge erzählt, wo ich ja, das war ja 2014, war ja die EM in Deutschland. Und da hatte ich mich als Vierte dann leider nicht qualifiziert für die 10.000, bin da ja als Zuschauerin hingefahren, habe ein bisschen da für die Jugendleichtathletik was gemacht, aber weil mich nicht wirklich der Leichtathletikverband groß in Betracht gezogen hat, dann hat sogar noch hier der Journalist Ewald Walker, hat sich da drum bemüht, dass die mich einladen, dass ich bei der Jugend ein bisschen mittrainieren kann. Das war auch richtig schön. Aber das war jetzt nicht so gewollt von denen. Da bin ich irgendwie so da. Und du willst ja eigentlich, dass die Leute dich da ansprechen, Mocki, hast du nicht Bock, weil die was von dir halten. Und das habe ich nie gespürt. Und dann habe ich ja bei Hyrox mitgemacht, weil ich einfach mal so eine Auszeit brauchte und mal was anderes. Und daraufhin kriegte ich ja diesen Brief nach Hause geschickt hier, da du ja deine Karriere beendet hast, haben wir aus der Presse erfahren, habe ich nie beendet, weil du ja bei anderen Sportarten mitmachst, hier bitte unterschreiben bei diesem NADA. Dass du da jetzt nicht mehr im Anti-Doping-System drin bist und dann ist die Sache erledigt. Und daraufhin habe ich ja noch damals einen Henning von Papen, der ist ja leider Anfang des Jahres gestorben, angerufen, sag ich, Henning, ist das echt euer Ernst? Also keiner von euch, also auch kein Trainer von euch, Bundestrainer, hat mich jemals angerufen, Mocki, wie geht's überhaupt nächstes Jahr weiter? Willst du deine Karriere noch fortführen oder was willst du machen? Ich krieg ein unpersönliches Schreiben von der NADA und so, das war es, ja. Dann hat er sich auch entschuldigt und waren ja viele Bundestrainer, da war ja so eine Umstrukturierung und täten leid, aber das war dann auch. Also sie haben mich nie, und deswegen habe ich mich letzte Woche so gefreut, dass ich jetzt vom Verband Rheinland-Pfalz die Ehrenplakette für den Sport bekommen habe, so die höchste Auszeichnung des Sportverbandes Rheinland-Pfalz. Da hat ich mich dann mega gefreut, dass die mich irgendwie nicht vergessen haben. Aber letztendlich sage ich dir auch, ist mir eigentlich auch alles egal. Also ich bin da jetzt nicht so ein Korinthenkacker.
Das eine ist ja diese Verbandsgeschichte. Kann ich verstehen, das ist ja Quatsch. Ich meine, du hast über 20 Jahre Leistungssport gemacht, warst 385 Mal deutsche Meisterin. Ja, also nicht ganz, aber fast. Und dann kriegt man den Formbrief von der NADA zum Abmelden vom Dopingkader. Genau. Das ist schon arm. Ne?
Das war für mich so bitter. Ich bin ja nie, also du hast mich ja nie mehr wieder bei deutschen Meisterschaften gesehen, dass ich mal da verabschiedet wurde.
Nee,
ist mir aber auch egal.
Ja. Nur, weißt du,
Und ganzen, ich sage dir, ganzen, teilweise lächeln die Leute
Generation, ja, aber diese Generationen dahinter, ne? Also die Läuferinnen und Läufer, ja, da hast du ja einen Stellenwert. Ja,
ja, aber vielleicht habe ich den auch...
Denen zu erklären, wo Fallstricke lauern, ja, wo auch Chancen lauern. Ja, weil ich meine, das ist ja für viele auch eine Chance zu sagen, okay, wie könnte ich denn zum Beispiel mal mit einer guten Leistungsfähigkeit in der USA-Szene, ja, weißt du, du kennst ja inzwischen auch Leute. Wenn du X oder Y dort anrufst und sagst, pass mal auf, ich habe da eine kleine Gruppe, können wir mal vorbeikommen? Da wird ja nicht die Tür zugeschlagen, so ist das ja nicht.
Aber die Wertschätzung. Und außerdem sind ja alle, ich finde, das ist ja extrem in der Leichtathletik unterwegs, hat viele meinen sowieso, sie wären die Besten und hätten die Weisheit mit Löffeln gepachtet. Und die Mocky, die war jetzt dabei Let's Dance und dann hat sie den Tralala und hier Trash und da. Das weiß ich gar nicht, ob das so meiner Wertschätzung, was ich so immer noch vom Laufwissen habe, ob das mir eher geschadet hat. Aber ich finde nicht schlimm, das macht mir nach wie vor Spaß, auch im Fernsehen da immer in diese Welten reinzugucken. Und wenn was kommt, kommt was, wenn nicht, dann nicht. Das ist mir auch überhaupt Bums wie Hose. Und ich beobachte gerne, es muss erstmal auch einer schaffen. Ich bin ja 20 Jahre, war ich ja top. Ich bin ja 10 Jahre auch hintereinander unter 32 Minuten gelaufen. Das vergessen ja viele Leute oder das ist auch nicht schlimm. Es geht immer im Leben weiter. Ich muss mich gar nicht auch mehr deswegen, ich habe mich gefreut, dass ihr mich eingeladen habt, aber wenn nicht, dann nicht. Also ich muss gar nicht mehr groß in Erscheinung treten. Ich habe eher gerade ein ganz anderes Ding, was mich so treibt. Das ist irgendwie gerne mal Läufer in schönen Klamotten zu sehen. Da können die auch 40 oder 45 Minuten laufen. Mich nervt das immer noch, wenn ich zu Läufen irgendwo hinkomme, dass alles mir zu zammelig aussieht. Ich würde gerne, meine Intention ist eigentlich, Läufer mal schön zu kleiden mit Qualität und ist jetzt leider ein bisschen in die Hose gegangen.
Das sind wahrscheinlich auch Lernphasen, die man mal durchmachen muss. Ja.
Ja.
War teuer, ne? Und ja, schmerzhaft und ätzend, ja, das ist, verstehe ich alles, ja.
Also ich hatte jetzt über 2 Jahre einen Prozess, wo ganz viele sich schon mal so Geld abgegriffen haben. Und ich stand jetzt vor 2 Monaten vor dem Produkt, was dann endlich kam nach Deutschland und bin halt echt, ich stand da und bin echt enttäuscht worden, weil es ist halt alles Schrott, aber es sind vieles Nähte. Also Nähte, die nicht richtig vernäht worden sind oder so, oder was ich nur als okay verkaufen könnte, aber nie, ich könnte das Leben mit Freude verkaufen. Und ich habe so einen richtigen Dämpfer gekriegt und war total enttäuscht, weil mir anderes versprochen wurde. Und ich habe auch für andere Sachen Geld, also ich habe eigentlich für mehr Qualität das Geld ausgegeben und ich habe wirklich richtig viel Geld ausgegeben. Also, und jetzt sind wir da mit Anwälten dran und hoffen, dass wir irgendwo da noch was zurückkriegen wieder. Und ich muss mal gucken, was ich mit dem ganzen Haufen Klamotten mache, ob man da das B, C oder was auch immer Ware verkauft oder eventuell spendet. Aber das Thema habe ich irgendwie noch nicht abgeschlossen, aber jetzt muss man mal gucken und alles in Ruhe. Also den Weg, den ich da, wie ich den eingeschlagen habe, war leider der falsche. Ja. Entweder es gibt einen neuen Weg oder es gibt keinen Weg. Aber so ist das Leben. Es läuft nicht immer alles geradeaus.
Ja. Nee, das ist ja der Punkt. Ja, aber weißt du, genau das sind ja die Geschichten und die Ereignisse, die man eben als Generation, als erfolgreiche Generation an nächste Generationen weitergeben kann. Dann müssen ja nicht alle immer dieselben Fehler machen, weißt du? Das ist ja Quatsch.
Ja, das stimmt.
Ja, ja. Und man kann ja dann nächsten Generationen eben auch Brücken bauen, Türen öffnen, wie auch immer man das nennen mag. Ja, aber ich finde das schwach also zumindest in unserer Lauf- und Leichtathletikgesellschaft, dass wir es nicht schaffen, ja, die Leute, die schon ein bisschen was erlebt haben in diesen Bereichen, ja, da einzubeziehen. Ja, weil Motivational Speaking, darüber müssen wir jetzt in England oder in Kanada oder in Amerika oder auch in Australien nicht reden. Das ist da ganz normal, dass erfolgreiche Athletinnen und Athleten weitergeben.
Ja, stimmt.
Ja, und nicht nur, so wie haben wir ja eben gehabt, der Frank Busemann, der ja viel von dem, was er erlebt hat, der hat ja auch
totale
Rückschläge gehabt, jetzt in Seminaren bei Wirtschaftsunternehmen oder bei Organisationen weitergibt, ja, sondern doch auch mal in der Sportart selber, das macht doch Sinn.
Ja, aber das ist ja so ein eigener Kuchen und ich meine, die finden sich ja alle gut. Also deswegen, ich finde da von außen, wenn ich das betrachte, die machen ja gerade schon richtig viel richtig. Warum soll man da einschreiten? Ich beobachte, ja, ich freue mich sogar. Weil es
viele Dinge gibt, die nicht in Sekunden, Minuten und Zehnteln bemessen werden, die wesentlicher sind.
Ja, das stimmt. Aber ja. Ich finde, im Moment ist kein Handlungsbedarf irgendwie. Also ich gucke mir das lieber echt, weil ich merke ja selber und schon allein im kleinen Bereich, also ich trainiere mit meiner Freundin und wie schwer das ist, jemanden immer zu motivieren, da was rauszuholen, was draufzupacken. Dann haben die noch irgendwelchen Job daneben her und ich gebe immer so viel und ich bin teilweise dann auch richtig ausgelaugt, so generell schon. Also diese Leistungssportkarriere hat auch schon viel federn lassen, dass ich vielleicht an manchen Dingen oder in manchen Dingen gar nicht mehr so brenne. So irgendwo oder dann auch alles. Und gerade auch mit dieser Doping-Problematik, dass ich die Leute gar nicht mehr so motivieren will, so dagegen zu laufen. Oder ich weiß noch nicht, wo mein Weg ist. Also manchmal denke ich auch immer noch, ich bin immer noch, ja, wie meine Marke Kolibri auf einer Erfindungsphase, der fliegt noch irgendwo so durch die Gegend. Also der spiegelt mich auch sehr, sehr wider. Mich schreibt auch immer mal hier und da eine an und dann gebe ich auch Tipps und so, das mache ich auch. Aber jetzt so gerade so der Verband und diese Strukturen und da durchzukommen und da das wirklich dann auch umgesetzt wird, ich weiß es nicht. Und wie gesagt, dann kommen ja wieder die Trainer von außen. Vielleicht muss ich dann noch ein bisschen erwachsener werden oder das muss mir wieder nochmal was anderes aufbauen. Habe ich aber gerade nicht so ein Interesse dran, muss ich sagen. Weil ich will,
das ist ja so, wie du sagst, man muss dann da schon für brennen. Weil
sonst und ich habe mit Negativität kann ich nicht mehr so gut umgehen. Ja. Also ich will einfach echt mit Leuten um mich immer mehr, also dass du mit Leuten zu tun hast, was dir gut tut und nicht mehr irgendwo, wo du was gibst und du gibst und du gibst und es kommt nicht wieder. Also ich habe jetzt auch gemerkt hier, wir hatten ja in diesem Jahr die Laufplattform aufgebaut, aber ich kann nicht mehr machen. Also ich hätte mich wieder auf Leute verlassen müssen und wenn die Leute nicht so liefern, wie ich das gerne hätte, dann geht's nicht, weil ich habe nur morgens mein kurzes Zeitfenster, will da selber noch Sport machen. Ich kann einfach nicht alles, also ich in meinem Leben kann nur Ideen, Visionen habe ich, aber die Umsetzung muss ich leider meistens immer abgeben, weil mir auch meine Familie und da drumherum viel zu wichtig geworden ist. Und mein Mann hat auch von mir verlangt, also der verlangt, dass abends das Essen auf dem Tisch steht, dass abends um 8 Uhr das Handy aus ist. Also das sind alles Dinge, die, wenn du jetzt wirklich dich selbstständig machst, einen Fulltime-Job hast, eigentlich nicht gehen oder was neu aufbauen. Weißt du, und ich will einfach nur Visionen weitergeben und Ideen, was jetzt, wenn wir jetzt wieder auf meine Klamotten da zu sprechen kommen, einfach nur Ideen, Visionen und die Umsetzung muss ganz bei anderen liegen. Die kann ich nicht machen. Ich bin ein Verkäufer durch und durch. Also das habe ich auch über Instagram gemerkt. Ich merke auch, wie dann die Klickzahlen oder welche Kunden ich da habe, wie dann irgendwo was läuft, wenn ich für den oder den Werbung mache. Ich kann verkaufen. Ich bin eine Verkäuferin. Aber ich kann auch nur Dinge verkaufen, von denen ich zu 100% überzeugt bin.
Also erstmal muss man ja Ideen haben, ne?
Ja.
Ja, viele haben ja noch nicht mal Ideen, ja? Also von daher,
stimmt.
Ja, musst du dein Licht nicht unter den Scheffel stellen, ja? Dein Vormittag war jetzt wesentlich mit unserer Aufzeichnung schon befasst, ja?
Stimmt.
Aber wir haben ja auch die Zeit so gestaltet, dass du vorher noch zum Sport gehen konntest.
Genau.
Ja, und jetzt schaffst du es vielleicht sogar noch eine Kleinigkeit zu essen, bevor du deine Süße von
genau, ich muss jetzt noch schnell duschen.
Ja.
Schnell duschen, dann schnell was essen und dann hole ich die und dann backen wir nachher Waffeln. Und dann geht heute Nachmittag zu einer Läuferfreundin, die hat auch Kinder zum Glück und da fühle ich mich dann auch immer, dann reden wir auch über Sport, Laufen und verbinden das mit Kaffeeklatsch und Kinderbetreuung. Das ist echt, ist schon schön, ist wirklich schön. Ja.
Weltklasse. Jedenfalls sage ich schon mal ganz herzlichen Dank und ich freue mich natürlich aus ganz subjektiven, egoistischen Gründen auf Backen. Ne?
Ja, musst du
dann
wirklich
gucken. Ja, wahrscheinlich lache ich auch viel. Ja,
ja wirst du wirklich.
Ich lache gerne bei solchen Sachen, ja, sonst gucke ich ja Kitchen Impossible.
Das und danach können wir mal nochmal eine Folge machen zu die Hintergründe.
Zum Backen, ja.
Ja, das ist wirklich total interessant, wirklich. Also,
ja, das stimmt. Ne?
Ja.
Also ich bin ja weit entfernt von besserklassigen Backen. Ja, ich backe, weil ich gerne Kuchen esse.
Ja,
das ist ganz schlicht. Ganz
ich muss
schlicht
auch jedes Mal nicht denken, wenn ich deinen Kuchen irgendwo in Storys oder so sehe. Also, ja.
Sabrina, deswegen, vielen Dank.
Ja.
Wünsche dir Jetzt mal Entspannung ein paar Tage, ne?
Ja, danke jetzt für Monate eure.
Waren stressig genug.
Waren ja. echt stressig.
Werd wieder richtig gesund und ja. Dann winken wir dir zu.
Ja.
Bei Festive 100, ne? Guckst du mal bei Strava auf.
Ja, nein, das kann ich, aber ich gucke euch, ich muss mich mal bei Strava wieder anmelden. Vielleicht muss ich mich auch mal da in eure Gruppe einloggen. Wäre ja jetzt mal ein ne? Ziel. Vielleicht mach ich das mit der Ruby oder auch gar nicht, aber vielleicht nächstes Jahr. Und ja, war mir echt ein Fest, heute nochmal mit euch zu labern. War richtig, weil ich euch, wie gesagt, gerne höre. Und was wollte ich denn noch sagen? Schade, dass ich jetzt nichts zu bewerben hatte, wo die Leute klicken können oder irgendwie so. Aber egal, das können wir irgendwann nochmal machen. Also,
11. Januar haben wir auf dem Schirm.
Ja, da könnt ihr mich halt im TV bewundern oder mitfiebern, mitleiden. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns wiederhören, wiedersehen. Und wünsche jetzt allen Zuhörern eures geilen Podcasts wunderschöne Feiertag.
Ja, entspannt euch, geht ein bisschen laufen, ne? Und vergesst die Kekse nicht.
Und vergesst das Krafttraining nicht, ne?
Genau. Auch. Ja. Mit dem Baum. Ich habe noch keinen Baum. Oh mein Gott.
Okay, dann auf geht's. Mach's gut.
Ja, bis dann, ihr Lieben. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.